Ja, wir haben es mehrfach Artikel darüber. Das beruhte darauf, dass es in der Konferenz Bibeltreuer Ausbildungsstätten, kurz KBA, eine Auseinandersetzung um die Hermeneutik gab. Jetzt fragen Sie einige, was Hermeneutik? Ach so, soll ich dann schweigen so lange? Du hörst mit. Gut. Also Hermeneutik ist die Lehre der Grundlagen der Bibelauslegung. Also sozusagen das Werkzeug, was ich benutze, um die Bibel auszulegen. An dem, was wir heute Morgen gehört haben, die Grundprinzipien der Bibelkritik, haben wir am Beispiel des Lukas-Evangeliums gesehen, die bestimmen schon das Ergebnis. Das ist auch vollkommen klar. Wenn ich ein bestimmtes Werkzeug benutze, wird das Ergebnis damit bestimmt. Nehmen wir mal an, du hast jetzt eine grobe Feile und willst damit deinen Ehering reparieren. Wie wird der hinterher aussehen? Bitte? Ziemlich rau, ne? Also das heißt, das Werkzeug bestimmt schon das Ergebnis. Oder nehmen wir das Beispiel, du bist jetzt ein Fischforscher, du willst feststellen, wie die Fische im Meer so sind, und dann nimmst du einen Fisch mit der Maschenbreite von 5 Zentimetern. Was wirst du hinterher feststellen? Wie groß sind die Fische? Ganz genau. Du wirst feststellen, sie sind alle größer, weil bloß größere im Netz hängen bleiben, nicht? Die anderen sind nicht da. Das heißt, hier merken wir, die Methode bestimmt das Ergebnis. Und deshalb ist Hermeneutik wichtig. Nun, er hat vor etwa 3 Jahren Hans-Peter Hempelmann, der Seminarleiter des Seminars Bad Liebenzell, ein Buch geschrieben, neben dem Titel Hermeneutik der Demut. Und da wollte er eine neue Form der Demut, also nicht der Demut, der Hermeneutik darlegen. Und die wendet sich insbesondere gegen die sogenannte Chicago-Erklärung. Jetzt wisst ihr nicht, was das ist. Also die Chicago-Erklärung, da haben sich viele Evangelikale in den 70er Jahren zusammengetan und haben gesagt, angesichts vieler Bibelkritik wollen wir einmal festlegen, was wir als gläubige Christen als Werkzeug nehmen, um die Bibel auszulegen. Die Punkte, die Hans-Peter Hempelmann besonders geärgert haben, ist, dass dort drin steht, die Bibel ist irrtumslos und fehlerlos. Da sagt er, das kann man so nicht sagen. Jetzt würden wir wahrscheinlich sagen, ja, wieso kann man das nicht sagen? Da sagt er, das ist hochmütig. Deshalb eben, er ist demütig, das ist hochmütig. Warum? Weil er sagt, das kann ich ja nur sagen, wenn ich alles geprüft habe und dann ich das Urteil ausgestellt habe, ja, irrtumslos. Also meint er, er überhebt sich der Mensch, der ja das Urteil über die Bibel spricht. Ich dürfe kein Urteil über die Bibel fällen. Das ist einer seiner Ansätze. Ich stimme dem nicht zu, weil ich sage, dass ich das ja nicht sage, dass die Bibel irrtumslos ist, weil ich sie geprüft habe, sondern weil ich weiß, dass sie von einem irrtumslosen Gott ist. Deshalb ist es eine Glaubensaussage, dass sie irrtumslos ist, weil ich weiß, Gott ist irrtumslos. Das ist auch gar nicht der, also das ist das, was er nennt. Der Kerngedanke dahinter ist aber ein anderer. Hans-Peter Hempelmann ist Universitätstheologe. Er kommt auch daher, ehe er nach Bad Liebenzell gegangen ist. Und er schreibt dann in seinen Büchern, ich habe die ausführlich analysiert, wer das und auch andere Bücher analysiert, wer das nachlesen will, gibt es im Internet einen Artikel, der ursprünglich in Bibel und Gemeinde erschienen ist. Eine dreiteilige Fortsetzung von Artikeln, wo ich dann all die Bücher, die dazu bisher erschienen sind, beschreibe, Inhalt und Auseinandersetzung damit. Der eigentliche Kern ist dabei, und das beschreibt er auch mehrfach, er sagt, wir dürfen unseren Verstand nicht vergewaltigen. Er steht in einer Spannung. Er sagt, auch wenn die theologische Wissenschaft festgestellt hat, dass es jetzt mehrere Jesaja gibt, dann können wir doch nicht als Christen hinkommen und einfach sagen, das ist bloß einer. Sondern dann müssen wir das anerkennen, denn für Gott ist es gar nicht wichtig, ob es ein oder mehrere war. Er nimmt auch mehrere Beispiele in seinem Buch. Er nennt das Beispiel, Jesus zitiert aus Jesaja und sagt, das sei Jesaja. Und dann meinte Bibelkritiker, das ist jetzt nicht Jesaja, und dann sagt er, ja, Jesus ging bloß auf das Wissen der damaligen Leute ein. Die Leute meinten damals, es sei von Jesaja. In Wirklichkeit ist aber von Deutero-Jesaja, das wussten sie nur noch nicht, aber Jesus wusste es natürlich, aber er hat nur so gesprochen, weil die es dann verstanden haben. Ja. Ja, genau. Oder er sagt dann auch in mancher Argumentation, wo ich sagen würde, ja, das ist doch ein Fehler. Er sagt dann, nein, das ist kein Fehler, sondern Gott hat bloß gewusst, dass die Leute das nicht wissen, hat in ihrem Verstehenshorizont gesprochen, aber wir sehen heute, dass es falsch ist. Und das würde ich sagen, nein, Gottes Wort ist für mich überzeitlich, ist absolut gültig, losgelöst von den wissenschaftlichen Erkenntnissen einer bestimmten Zeit. Natürlich ist einer der Punkte, auch ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht, ist die Frage der Schöpfung. Hans-Peter Hempelmann sagt, die Wissenschaft hat festgestellt, dass die Evolution stimmt. Die ist bewiesen, also sagt die Bibel auch gar nicht, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat, sondern das soll bloß gesagt werden, Gott hat die Welt irgendwie geschaffen, halt die Evolution. Und das sind dann, ja natürlich, es sind seine Bücher, ich gebe die Zitate an, in meinen Büchern kannst du nachlesen, Seitenangaben, ja. Ich meine, aber das sind jetzt, ich zeige euch jetzt nur ein einzelnes Beispiel, nur die Auswirkungen davon. Er sagt eben, ich bin demütig, weil ich ja nicht rational bestimme, das ist richtig und das ist falsch, weil er sagt, auch wenn da mit den 5 Tagen, 6 Tagen durchgeht, dann sagt er, das hat Gott ja so gewollt. Und Gott hat das so gewollt, weil er meinte, es ist für uns wichtig. Das heißt aber nicht, dass es richtig ist. Also richtig, er sagt auch, ein ganz wichtiger Punkt bei ihm ist, er sagt, die Juden haben etwas anderes als Wahrheit verstanden als wir. Für die Juden hieß Wahrheit nur Vertrauenswürdigkeit. Wir denken heute, Wahrheit ist Übereinstimmung mit der Wirklichkeit. Also sagte er, es können Sachen vertrauenswürdig sein, aber sie stimmen nicht mit der Wirklichkeit überein. Und das sei der Wahrheitsanspruch der Bibel, sei nur Vertrauenswürdigkeit, nicht Wahrheit als Übereinstimmung mit der Wirklichkeit. Und das ist auch etwas, was ich kritisiere. Ich glaube, wenn Gott etwas sagt, dann meint er das auch wirklich, dass es wirklich so ist. Denn ich kenne ja von der Universität die Bibelkritiker, die machen das genauso. Die sagen dann mich auch, es kommt doch gar nicht darauf an, ob Jesus übers Wasser gelaufen ist. Die Hauptsache, du wirst dadurch erbaut. Du fasst dein Vertrauen auf Gott. Ob der da ins Wasser gegangen ist oder nicht, spielt ja keine Rolle. So weit geht Heinz Peter Himmelmann nicht. Er glaubt schon daran, dass es auch solche Wunder gegeben haben kann. Aber an bestimmten Stellen, da kann er das einfach so nicht glauben. Da denkt er, das ist die Wissenschaft, das muss stimmen. Und dann sagt er, wir dürfen nicht darüber urteilen. Ich habe ihn dann auch gefragt, ja, wenn wir nicht darüber, ich habe mit ihm diskutiert, einige Male. Ja, ich habe ja auch mit ihm diskutiert. Ich war auf mehreren Treffen der KBA, wo ich als Abgeordneter einiger Bibelschulen war, um das Gespräch zu führen. Ich war auf den Sitzungen mit dabei und so, also habe ich direkt mit ihm auch gesprochen. Und dann sagt er, ja, zum Beispiel, wir dürfen kein Urteil fällen. Da habe ich ihn gefragt, ja, was erzählen Sie denn dann jetzt als ein Ungläubiger? Und er sagt, ist die Bibel vertrauenswürdig? So, und dann sagt er, dann können wir gar nichts dazu sagen. Ja, und das ist natürlich für mich auch nicht praktikabel. Dann würde ich sagen, ja, natürlich kann ich da was dazu sagen. Dann kann ich auch Gründe nennen, warum die Bibel vertrauenswürdig ist. Weil sie historisch zuverlässig ist, weil die Prophetie erfüllt ist. Da sagt er, nein, das ist alles Rationalismus, darf man nicht tun. Ja, also das ist, Herr Medeutig, der Demut, das verbirgt sich dahinter. Der, ich will nicht sagen, nicht, dass er mich irgendwie falsch versteht, der Mann ist nicht böse, der ist auch nicht ungläubig, der ist vollkommen gläubig, er hat viele gute Bücher geschrieben, er macht eine gute Arbeit, ein lieber Bruder, aber hier halte ich diese Hermeneutik für falsch. Nach meiner Auffassung ist es einfach eine Mischung zwischen Ansätzen der Bibelkritik und Bibeltreue. Er will bibeltreu sein, das ist gar nicht die Frage, aber das ist es nicht. Zum Beispiel ein Punkt, der auch sehr stark sagt, noch am letzten, ja, dann höre ich damit auf, er spricht sehr häufig von der Knechtsgestalt der Schrift. Wir finden den Begriff finden wir im ganzen Neuen Testament nirgends, auch im Alten nicht. Der Begriff wurde gebraucht, gerade auch in der Auseinandersetzung der 60er Jahre, von Bibelkritikern wurde genau dieser Begriff gebraucht. Und zwar deshalb, was sagt man? Man sagt, von Jesu Knechtsgestalt wird geredet. Jesus war ja Gott, ist Mensch geworden, hat Knechtsgestalt angenommen, als Mensch, ganz Mensch geworden, und um dann unter uns zu leben. Und jetzt sagt er genau dasselbe mit der Schrift auch. Gottes reine Gedanken wurden Mensch. Und jetzt ist dabei, Menschen sind fehlerhaft, Menschen sind irrtumsvoll, weil Sprache ist ja auch nur begrenzt, kann nicht alles ausdrücken. Also ist das auch die Schrift. Da sagt er sogar, mein Glauben an Gott, sagt er, ist viel größer als deiner. Du musst davon ausgehen, dass alles wahr ist. Ich gehe davon aus, Gott hat ernst gemacht mit seiner Menschwerdung, dass auch die ganze Schrift total menschlich ist und gleichzeitig göttlich. Da würde ich aber sagen, ich halte das für Quatsch. Erstmal, weil es in der Bibel nirgends steht, dass die Schrift Knechtsgestalt hat. Es gibt keinen einzigen Ansatz dafür. Und wenn sie Knechtsgestalt hat, dann meint das lediglich, dass sie in einer menschlichen Sprache formuliert ist, aber nicht, dass sie Fehler hat. Denn sage ich bei Jesus, dass er Fehler hat. Ich gehe davon aus, Jesus ist auch irrtumslos, als er hier war. Also, wenn ich die Parallele mache, dann müsste ich auch sagen, dann ist die Schrift auch irrtumslos. Aber den macht er nicht. Er geht jetzt davon aus, dann kann es auch da, er würde nicht sagen theologische Irrtümer. Er sagt, die Bibel ist hundertprozentig zuverlässig für geistliche Sachen. Aber alles, was nicht geistlich ist, da kann sie irren. Also ich hoffe, jetzt ist ein bisschen klar, wo der Konflikt liegt. Und der Konflikt ist jetzt nur beigelegt in der Konferenz Bibeltreuer Ausbildungsstätten, ein Zusammenschluss von etwa 40 Ausbildungsstätten im deutschsprachigen Europa, die sich als bibeltreu verstehen. Und da ist im letzten, November war es, da hat man nach 2 Jahren Auseinandersetzung, wo man nicht weitergekommen ist, jetzt gesagt, beide Positionen haben ihr Recht in der KBA und beide sollten nicht als bibelkritisch bezeichnet werden. Ich habe auch mit der Leitung der KBA gesprochen, sie sagen mir bewusst, haben sie nicht gesagt, beide sind bibeltreu, weil sie eben nicht denken, dass es bibeltreu ist, aber sie wollen einfach Frieden stiften, man will nicht mehr darüber streiten im Augenblick, also legt man das erstmal bei. Das kommt darauf an, als man es sieht. Da muss ich ja selbst eine Meinung bilden. Ich habe versucht, einigermaßen neutral, hoffentlich, natürlich meine Meinung ist durchgeschieden, ist ja auch klar. Ich meine, ich habe mich damit auseinandergesetzt, habe mich auch engagiert in der Diskussion. Ich betone noch einmal, das heißt nichts irgendwie gegen Bad Liebenzell oder gegen Heinz-Fried Hempel als Person, gar nicht. Ich halte nur diese theologische Auffassung für falsch. Was?
Dass man da keine Kritik an der Person gibt, weil er hat ja das erreicht, was er an die
Worte.
Ja, gläubig bin ich ja auch.
Ja, na, er ist gläubig, er ist gläubig.
Ja, aber ja. Diese Sprüche werden nicht voll für mich in die Gegend, auch im Kleinen. Also ich
ja.
Kann sagen, komm, ich
ja.
Bin so Wasser gelaufen und kannst auch krank heilen, aber da haben wir ja auch immer
die ja.
Ja. Ich weiß, dass er so weit, dass er praktisch dann schon diese verschiedenen Gruppen dann gegeneinander
ja.
Aufweist, dass er dann dieser Organisator dann sagt, okay, lass uns das freilegen, ja. Dann ist da die Ruhe reinziehen.
Ja, ja, gut. Also ich bin ja nicht... Ich bin, also vielleicht lassen wir das einfach dabei bestehen. Wenn ihr euch mehr damit auseinandersetzen wollt, lest entweder die Bücher, die findet ihr auch. Im Buchhandel gibt es eben im Liebenzell, bei dem ist er rausgekommen. Er hat zwei geschrieben, es wurden auch zwei andere Auseinandersetzungen geschrieben. Und zwar einmal von Dozenten der FTA und einmal von Thomas Schirmacher, die sich mit der, die sich pro die Chicago-Erklärung, also gegen ihn dort stellen sind. Und ich habe auch einen Artikel geschrieben, in Bibel und Gemeinde ein längere, neben der Darstellung. Wenn ihr diese Sachen lest, dann könnt ihr euch selbst eine Meinung bilden. Ich meine, dass die Sache sehr klar ist. Also er vergleicht auch diejenigen, die sagen, dass die Bibel irrtumslos ist. Da sagt er, das ist ja wie die Sektierer, die davon ausgehen, dass wie der Koran vom Himmel gefallen ist, alles irrtumslos und so. Und das teile ich nicht, diese Auffassung. Ich glaube, dass wenn wir lesen, da steht, wenn Jesus sagt, kein Wort vergehen, nicht ein i-Tüpfelchen wird vergehen bis in alle Ewigkeit, dann denke ich, dann meint Jesus das auch so. Dann meint er, das ist wirklich so von Gott gewollt. Das ist mein Verständnis der Bibel. Ich weiß, dass es Christen gibt, die das anders sehen. Ich meine, ich kenne auch Pfarrer in der Kirche, die sind doch viel bibelkritischer, die sind aber trotzdem gläubig. Das ist nicht die Frage. Aber ich teile nicht ihre Hermeneutik. Kann dann durchkommen. Aber ich glaube, dass wir wirklich auch unterscheiden müssen. Deshalb, ich betone das nochmal, denn wir müssen unterscheiden zwischen Hermeneutik, da können wir uns auseinandersetzen, müssen ist, glaube ich, sogar, aber es darf nicht dahin kommen, dass sich Christen halt noch mehr zu zerfleischen. Ich glaube, es darf nicht dazu kommen, dass wir uns beschimpfen, zerfleischen. Deshalb versuche ich ja, den Unterschied zu machen, nicht, weil ich alles gleich retten will, sondern einfach, weil ich sagen will, das sind unsere Geschwister, und das ist auch unser Bruder, wir dürfen nicht selbst in Sünde fallen. Dabei. Wir müssen Fehler als Fehler benennen, das schon.
Man muss in Bibel streiten.
Genau, ja.
Und streiten muss man.
Genau, ja.
Und sonst sieht es der andere.
Ja.
Und ich werde hier, wenn ich das höre, Herrn Neufig der Demut, werde ich an einen Theologen aus der Freikirche erinnert, da hat das man so ein Geschäftsstab mal gesagt, in Demut macht man keiner was vor.
Ja.
Und ja. Das ist so ein hochmütiges Eigentum vor, bei so einer Darstellung.
Ja.
Demut, das Wort Demut in den Mund zu nehmen,
ja.
Halte ich für rhetorisch für ganz clever und ethisch für sehr fragwürdig.
Ja.
Ja, ja. Ja, ja, ja.
Ja, ja. Mhm.
Genau. Ja, genau. Okay, aber lassen wir das auf sich beruhen. Das hat ja nur am Rande mit dem Lukas-Evangelium zu tun, und zwar insofern, dass Hermeneutik immer unsere Auslegung bestimmt. Und das merken wir auch hier, das Instrumentarium, was wir haben, bestimmt immer gleich das Ergebnis mit. Wer da noch mehr Fragen hat, ich kann euch dann den genauen Hinweis und Titel geben von meinen Aufsätzen, von den Büchern von Heinz-Peter Hempelmann und von denen der Autoren, also den Dozenten der FTA, die was dazu geschrieben haben, und auch das von Thomas Schirmacher. Das sind die, die bisher rausgekommen sind. Vielleicht werden da ja noch andere mal erscheinen. Ich glaube, die Diskussion ist nicht zu Ende, und die fordern uns einfach raus, immer wieder als Christen danach zu fragen, wie verstehen wir die Bibel, wie gehen wir mit der Bibel um? Und da müssen wir letztendlich ja auch nicht die Antwort finden für Bad Liebenzell, Heinz-Peter Hempelmann, sondern für mich jetzt selbst. Jeder muss selbst eine Position finden, sich selbst darüber klar werden, wie er mit der Bibel umgeht. Das ist das Wichtige dabei. Ja. Jetzt habt ihr noch eine Gelegenheit, Fragen zu überlegen. Wenn da noch eine ist, dann will ich die nicht stehen lassen, sondern darauf eine Antwort geben. Gibt es noch irgendwie eine ganz andere Frage, die aufgebrochen ist durch unser Gespräch heute Nachmittag?
Datierung des Kreuzes durch Christi, passt das hier rein oder kommt das später?
Hatte ich vor, später noch zu erwähnen. Ja. Gut, also wenn wir bis zum Freitagmorgen nicht dazu gekommen sind, dann fragt das nochmal.
Ne? Aber dann kommt es bei der Nacht, oder sind wir nicht da?
Ach ja, dann müsst ihr halt noch da bleiben. Ja. Okay, aber wie gesagt, wir wären am Freitagmorgen sonst, wenn wir das bis dahin nicht schaffen. Weil das kommt ja mehr im zweiten Teil des Evangeliums auch, und deshalb warten wir noch ein bisschen. Noch andere Fragen?
Ich habe noch eine Frage. Hm? Dieser Autor, der vorhin da wurde was zu gesagt hat. Wieso bildet er sich ein nach 2000 Jahren, wenn es denn so gewesen sein sollte, dass Jesus so gesprochen hat, wie das Wort versteht?
Ja.
Und das Wort ist früher zu Jesus' Lebzeit nicht aufgefallen. Ja. Wieso bildet er
der Grundgedanke ist einfach der. Er sagt, diese naturwissenschaftlichen oder historischen Sachen sind für Jesus gar nicht wichtig. Für Jesus ist nur wichtig, dass die Menschen erkennen, er ist für sie gestorben. Und alles andere ist Nebensache und auf die geht, kommt es nicht so drauf an. Das heißt, er geht einfach in dem Weltbild der damaligen Welt, damit es keinen Ärgernis dabei gibt, drückt er das aus. Heute wissen wir, das Weltbild stimmt nicht mehr. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil die Heilstatsachen dadurch nicht berührt werden. Ich würde auch sagen, dass man das nicht voneinander trennen kann. Er meint ja.
Wenn die Evolution stimmt, dann ist der Mensch kein Sünder, dann braucht auch keine Erlösung, wenn sie Gott trennen.
Ja, Heinz-Peter Hempelmann würde natürlich sagen, Gott hat die Evolution benutzt. Nicht dafür. Also er hat die gesteuert und so, aber das ist eine lange Sache. Ich meine, ich will jetzt auch nicht seine Meinung jetzt ganz genau rechtfertigen, weil ich sie ja nicht teile, aber ich bin einfach dabei, wir müssen ehrlich sein und deutlich auch den anderen zu Wort kommen lassen, nicht karikieren. Nicht? Und deshalb, ja. 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 Genau. Da müssen wir genauer hinschauen. Dieses Weltbild ist nachweislich aus der griechischen Antike, ist in der christlichen Theologie erst im Mittelalter eingeführt worden, ist da Zeit erst geworden, und zwar durch Aristoteles. Aristoteles war in der Mittelalter der Normaltheologe für die Universität. In der Bibel finden wir keine einzige Stelle, die dieses Weltbild bestätigt. Es gibt etwas, da steht manchmal von Säulen der Erde oder so etwas. Ja. Aber diese Säulen der Erde ist nicht gemeint, dass die Erde darauf gebaut ist. Sondern das meint einfach so an die Festen, dass es also, da wird gesagt, die Säulen der Erde werden erschüttert oder so. Das heißt, es alles kommt in Unruhe, alles wird erschüttert. Das ist jetzt nicht, das ist bildlich verstanden, weil gerade die Psalmen, die du erwähnst, die Psalmen sind ja voller Bilder. Ich habe gesagt, die Rechte Gottes, nicht, das heißt nicht, er ist einarmig, er macht das nur mit einer Hand. Das sind Bilder, die benutzt werden, um die Erde zu beschreiben. Wir könnten ihn dazu vergleichen, der Werner Gitt, der hat ja so ein paar Vergleiche gezogen. Ich glaube, bei Jeremia finden wir, dass die Erde ist aufgehängt im Nichts oder solche Sachen. Hier, ja. Also solche Sachen, die könnten wir ja wieder vereinbaren, gerade mit dem modernen Weltbild. Das passt ja genau dazu. Oder, nee, das war dann, glaube ich, bei Jeremia, der sagte, es gibt unendlich viele Sterne, unzählig viele Sterne, wobei damals das Weltbild der Babylonier war, die kam etwa auf 3000 Sterne. Ich sagte, 3000 Sterne, mehr gibt's nicht. Dass es unendlich viele gibt, das sagen uns erst heutige Astronomen. Also da merken wir, hier gehen Aussagen der Bibel über das damalige naturwissenschaftliche Wissen weit hinaus. Aber sie stimmen. Es wird kein naturwissenschaftlicher Beweis geführt, es wird einfach gesagt, so ist es. Und deshalb meine ich, dass es keine deutliche Aussage gibt, die von einer flachen Erde spricht. Oder so. Zum Beispiel, ja, also. Ja, ja. Und wie gesagt, dieses Weltbild ist ganz eindeutig, dass kein Historiker bestreitet das, egal ob ungläubig oder nicht gläubig, keiner bestreitet das, dass dieses Weltbild ist von Aristoteles übernommen worden. Also stammt nicht aus dem Alten Testament.
Es wird aber eine unrichtliche Werbung gegen das Christentum der Kirche.
Genau. Und das wird aber erst getan seit der Aufklärung, weil die Aufklärung nämlich antichristlich gewesen war und jetzt Gründe gesucht hat, gegen den christlichen Glauben zu schießen, insbesondere gegen die katholische Kirche, weil die ja damals der größte Gegner war. Und da werden manche auch Geschichtsfälschungen gemacht, wie zum Beispiel mit Galileo Galilei. Da wird gesagt, Galileo Galilei sei von der Kirche verfolgt worden. Das könnt ihr immer wieder da lesen. Da wollte man halt sagen, wie böse die Kirche ist. Was insofern historisch falsch ist, das sage nicht nur ich. Ihr könnt alles, das kann ich euch leisten, genug quälen von vollkommen weltlichen Historikern. Es gibt zum Beispiel auch ein Buch, Der populären Irrtümer, ist mal herausgekommen. Da steht dieser Fall auch drin. Genau dasselbe, was ich euch sage, steht da mit drin. Und zwar ist es nämlich so, der wurde sogar gesponsert von der Kirche für seine Forschungen. Wenn ihr nämlich das Buch, wo er die Planetenbewegung beschreibt, da hat ein Vorwort ein damaliger Kardinal geschrieben, hat das Buch empfohlen. Also das heißt, die haben nicht gegen ihn gekämpft. Gegen ihn gekämpft haben neidische Kollegen, die waren auf seinen Erfolg neidisch, die haben ihn angeschwärzt bei der Inquisition. Die haben gesagt, das ist ein Gottesleugner, der glaubt nicht an Gott und so weiter. Die Kirche hat das nie getan. Und dann musste sie dem Vorwurf nachgehen, weil das war damals ein Offizialdelikt, das war nicht nur eine Nebensache. Dann sind sie dem nachgegangen. Dann haben sie durch die Sachgutachten der neidischen Professoren gesagt, okay, dann muss er das widerrufen. Allerdings, er war nie im Gefängnis, das hat er manchmal Bilder dargestellt im Gefängnis, er war nie im Gefängnis. Er hat eine eigene Villa in Rom zur Verfügung gestellt mit Angestellten, die er nicht verlassen durfte, das schon. Aber da hat er weiter geforscht über Jahre hinweg. Also natürlich, die Kirche hat ihn etwas eingeschränkt, nicht aus eigener Motivation, hat ihn aber weiter bezahlt, unterhalten und so weiter. Also das ist die eigentliche Wahrheit. können wir auch noch sagen, gut, sie haben ihn schon eingeschränkt, aber dieses mit dem Gefängnis und dass da alles gegen ihn war, dass sie ihn nur fertig machen wollten, das ist historisch falsch. Sondern es waren die Kollegen, und das merken wir heute auch, die Kollegen, nicht neidisch, die schießen einen ab. Und die Kirche wurde nur als Mechanismus benutzt. So, meinetwegen so wie der Zeit des Antikommunismus, nicht? Wenn der McCarthy-Ära in den USA jemand gesagt hat, das ist ein Kommunist, dann wusste ich ganz genau, egal ob der Kommunist ist oder nicht, der ist weg vom Fenster. So ähnlich haben sie das gemacht mit dem Galileo Galilei. Das ist ein Gottesleugner. Nicht? Und dann wusste man schon, okay, dann ist er erstmal weg vom Fenster. Ja, also ich meine, das heißt nicht, dass ich katholisch bin. Nicht? Ich meine, manchmal trete ich jetzt für die katholische Kirche ein. Das heißt aber nur, weil ich denke, wenn wir einen Gegner haben, müssen wir ehrlich mit ihm umgehen. Ehrlich sehen, wo sind Stärken und Schwächen, nicht da schnell jemanden abservieren. Nicht?
Ja. Das ist über Daniel, den haben wir auch.
Genau, richtig. Genau, das war ganz ähnlich. Okay. Noch eine andere Frage.
Frage nochmal zu der Händelmann-Sache. Wie stellst du in der Händelmann vor, was jetzt in der Bibel dann glaubwürdig ist und was nicht? Der soll das jetzt entscheiden. Gibt es dann da so einen Dialog oder sowas?
Er sagt, wir dürfen das gar nicht entscheiden. Weil dann bist du ja schon wieder stolz darüber, dass du jetzt urteilen kannst darüber. Nein, er sagt dann höchstens, wenn die Wissenschaft eindeutig was festgestellt hat, dann dürfen wir nicht, so drückt er das aus, intellektuellen Selbstmord begehen, dann müssen wir das annehmen, was wir intellektuell eingesehen haben durch die Wissenschaft, und dann können wir sehen, das ist die Wirklichkeit. Die Bibel will aber nur Aussagen über den Glauben machen, nicht über die Naturwissenschaft oder so. Deshalb über die Naturwissenschaft, wenn wir irgendwas wissenschaftlich belegt haben, dann gilt das. Und da die Bibel keine Aussagen darüber machen will, gibt es auch nie eine Konkurrenz für ihn. Das sagst du, er sagt nein. Er sagt, die Bibel sagt nur etwas über den Glauben aus. Und es geht auch nur, bei der Schöpfungsgeschichte geht es gar nicht darum, wie das wirklich gelaufen ist. Es geht nur darum, dass du glaubst, Gott hat die Welt gemacht. Das ist alles.
Aber du musst doch wissen, dass die Wissenschaft auch auf Glauben aufbaut. Das heißt, also,
das ist etwas, was ich ihm vorwerfen würde. Ich werfe ihm ja gerade Rationalismus vor. Er wirft mir Rationalismus vor, weil ich beurteile, dass die Bibel irrtumslos ist, wobei ich das ja nicht tue, sondern das nur glaube, weil Gott es sagt. Und ich werfe ihm Rationalismus vor, weil er nämlich daran glaubt, dass der momentane Stand der Wissenschaft also die Wahrheit sagt über die Wirklichkeit, die Aussagen der Bibel aber nur zeitgemäß bedingt sind.
Die Wissenschaft hat ja auch heute mehr offene Fragen als Ergebnisse bei allem Erfolg. Und von daher
zweifellos.
Vergöttlichen ist unvernünftig. Ja,
das würde er auch nie sagen, dass er sich vergöttlicht.
Aber in der Fall, weil er lieber die Bibel steht.
Das würde er auch nicht sagen, dass er sie über die Bibel stellt. Er sagt einfach, es sind zwei verschiedene Bereiche. Das eine ist der Bereich des Glaubens, das andere ist der Bereich der Wissenschaft, der Natur. Ja, aber vielleicht lassen wir das auch beruhen, ehe wir hier noch lange diskutieren. Ja, natürlich verstehe ich dich. Ich bin ja auch deiner Meinung. Ich versuche hier nur jetzt in die Rolle zu schlüpfen und zu sein, versuchen jetzt nicht, dass wir alle nur ihn fertig machen, sondern verstehen. Ne? Ja. Okay, dann brechen wir da mal ab, sonst bleiben wir da noch zu lange. Es scheint mir so, dass keine andere aktuelle Frage da ist. Dann kommen wir jetzt zu unserem Bibeltext. Wir sind in Lukas 2, Vers 36. Wir haben uns damit beschäftigt, dass Simeon im Tempel war und das Kind gesehen hat. Wir haben dort mehrere Sachen gesehen, die ganz besonders waren. Nämlich erstmal, der Simeon hat sein Leben lang darauf gewartet, obwohl es keine Erfüllung gegeben hat, war er treu bei dem, was Gott ihm verheißen hat. Er hat sich durch den Heiligen Geist führen lassen, um Dinge zu tun, die eigentlich ziemlich absurd klingen. Nämlich irgendein fremdes Kind zu nehmen, was er gar nicht kennt, und über dem einen Segen auszusprechen. Das heißt, er ist hier gehorsam gegenüber dem Auftrag Gottes, was uns herausfordert, auch in kleinen Dingen, auch über lange Zeit, wenn wir keine Erfüllung sehen, auf Gott zu vertrauen, denn Gott verspricht, hält er das auch, und dann in den kleinen Dingen darauf zu hören. Und häufig ist es da, wo Gott uns prüft, sind kleine Dinge im Alltag. Das sind nicht unbedingt große Entscheidungen. Wahrscheinlich erwartet Gott von uns nie, dass wir entscheiden, ob ein neuer Krieg ausbricht oder nicht. Zum Glück haben wir da meistens nichts mehr zu tun. Aber es sind vielleicht kleine Sachen, so wie bei dem Simeon, das Wichtigste in seinem Leben war, Gott hat ihm vorher gesagt, noch bevor du stirbst, wird der Messias da sein. Er hat darauf vertraut, war zum rechten Zeitpunkt, am rechten Ort bereit dazu und hat dann das getan, was Gott wollte. Ich erinnere euch nochmal an den Fall, den ich euch erzählt habe, von dem Hausmeister. Ne? Der da in der Mitte in der Wohnung steht, dem Ungläubigen ein Zeugnis gibt, für ihn betet, der gerade die Ehe kaputt gegangen ist und der sich bekehrt. In dem Fall, der gerade vor kurzem stattgefunden hat, den ich kennengelernt habe. Gerade bereit, zu dem Zeitpunkt, wo Gott dich gebraucht, dann auch bereit zu sein, das einzusetzen. Nun, dann haben wir als nächstes gesehen, dass jetzt das Lob Gottes ist und hier werden einige Aussagen über Jesus gemacht. Einerseits wird gesagt, er ist das Heil. Nicht nur er bringt das Heil, sondern Jesus ist das Heil. Also Wahrheit und Heil sind in Jesus personifiziert. Es geht in der Bibel nicht um eine intellektuelle Wahrheit. Es sind in der Bibel intellektuell wahre Aussagen da. Aber es geht vielmehr darum, dass Jesus absolut Wahrheit ist als Person. Dann kommen wir als nächstes dazu, wo gesagt wird, Jesus ist auch für die Völker gestorben. Hier steht ja, er ist vor allen Völkern vorbereitet, als Offenbarung für die Heiden. Dass schon bevor die Juden Jesus abgelehnt haben, Gott wusste, dass er dadurch die gesamten Heiden erreichen will, also auch uns. Jesus war schon Errettung für uns, bevor die Juden Nein zu ihm gesagt haben. Also der Plan Gottes galt immer für alle Menschen, also auch für uns. Dann sehen wir, dass speziell die Mutter angesprochen wird und nicht mehr Josef in Vers 33. Und da war der Zusammenhang, wir wissen, dass Josef gestorben ist, bevor Jesus gelitten hat und ans Kreuz gekommen ist. Deshalb werden diese Aussagen über das Leiden Jesu in Vers 35 nur Maria gesagt, die eben unter dem Tod und dem Leiden Jesu besonders leidet. Wir haben auch gesehen, dass er zum Aufstehen und zum Fall für viele in Israel ist. Das heißt, an Jesus scheiden sich die Geister. Wer auf Jesus trifft, kann immer nur sagen, ich bin für ihn oder ich bin gegen ihn. Eine Zwischenphase dafür gibt es nicht. Und deshalb wird hier gesagt, für die einen ist es zum Fall. Das heißt, sie denken groß von sich, und dann treffen sie Jesus und plötzlich wird ihre Scheinheiligkeit offenbar, ihre Sünde offenbar und sie werden von Gott verurteilt. Typisch ist dafür die Pharisäer. Ja, nicht alle. Es gab ja ein paar Pharisäer, die Jesus auch nachgefolgt sind. Aber die meisten, die haben sich gegen Jesus entschieden. Und dann zum Aufstehen, die am Boden liegen. Die Zöllner, die Sünder, die Ehebrecher, die merken, dass sie eigentlich schuldig sind vor Gott. Die lernen Jesus kennen, sie erkennen ihn an, dann stehen sie auf, Gott hebt sie empor, Gott vergibt ihnen, Gott ihnen gibt ihm eine neue Chance. Ja, und dann haben wir auch gesehen, dass Jesus wird widersprochen, damit die vielen Gedanken des Herzens geoffenbart werden. Also, wer auf Jesus trifft, der kann auf Dauer seine innersten Geheimnisse und Gedanken nicht verborgen bleiben lassen, sondern Gott offenbart sehen. Und dann kommen wir jetzt als nächstes eben zu Vers 36, das heißt zu Hanna. Hanna heißt auf Hebräisch, also Hebräisch auf Deutsch heißt das, die Begnadete. Ja, das ist ja für uns insofern schon mal ganz interessant. Auch beim Simeon haben wir uns ja schon damit beschäftigt und haben festgestellt, dass Simeon heißt, wo habe ich denn das hier gehabt? Ja, Gott erhört, glaube ich, nicht? Oder Erhörung, genau. Simeon ist Gott erhört. Das ist genau das, was er in seinem Leben erlebt. Gott verspricht, er wird noch in seinem Leben den Messias sehen. Und dann passiert genau das auch am Ende seines Lebens. Hier haben wir bei Hanna die Begnadete. Jetzt können wir uns wieder die Frage stellen, warum haben die Eltern ihr den Namen gegeben? Naja, wahrscheinlich, weil es ein typisch hebräischer Name war, oder weil sie ihn schön gefunden haben, oder was weiß ich. Aber jetzt können wir die Frage stellen, warum hat sie denn den Namen bekommen, nicht nur durch die Eltern? Ich denke, auch hier liegt dabei ein Eingreifen Gottes. Ich weiß nicht, ob sie dadurch den Heiligen Geist, ob die auch eine Stimme gehört haben, wie der Zacharias mit dem Engel, aber Gott kann ja auch anders eingreifen, dass die Leute meinen, durch Zufall zu entscheiden und Gott das gebraucht. Zumindest sehen wir bei Hanna ja, dass sich ihr Name in ihrem Leben verwirklicht. Hier ist das Einzige, was wir von dieser Frau heute noch wissen, ist, dass sie hier Jesus getroffen hat und erkannt hat, er ist der Messias. Sie hat lange gelebt, hat vieles getan und das ist das Einzige, was übrig geblieben ist. Und wir sehen, die Bedeutung der Namen sind in der Bibel ja ganz groß und deshalb glaube ich, dass dieser Name auch nicht Zufall ist, sondern begnadigt, ja warum ist sie begnadigt? Ja, wir können erstmal sagen, dass sie absolut lange lebt, auch das ist ja eine Gnade Gottes, und dass sie jetzt so lange lebt, dass sie den Messias sieht, dass Gott ihr diese Gnade gibt, du bist dabei, wenn die Weltgeschichte auf dem Höhepunkt angelangt ist. Denn nämlich nach den Augen Gottes ist ja der Höhepunkt der Weltgeschichte nicht im 20. Jahrhundert oder im 21., weil wir sagen, wir haben so viel Technik, alles so toll und alles entwickelt, sondern für ihn ist der Höhepunkt der Weltgeschichte da, wo der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Teufel und Gott ausgetragen wird. Und der ist ausgetragen in dem Leben Jesu. Denn eigentlich hat der Teufel ja schon verloren nach der Bibel. Eigentlich ist der Teufel schon besiegt. Das, was er jetzt noch macht, sind Nachhutgefechte. Er versucht nur so viele mögliche Leute wie möglich auf seine Seite zu ziehen, obwohl er weiß, dass er schon verloren hat. Das ist ja nicht übrigens meine Erfindung. Das sehen wir auch bei den Besessenen, die Jesus begegnen. Was passiert da? Jesus begegnet einem Besessenen und was passiert fast immer?
Der Besessene spricht so mit Jesus.
Genau. Ja, und was sagen die nämlich, die Dämonen? Lass mich in Ruhe. Genau, die wissen sofort, wir müssen auffahren, du hast ja Macht, du hast uns besiegt, aber lass uns doch noch ein bisschen hier in den Menschen drin, wir wollen ihn noch ein bisschen quälen. So ungefähr, ne? Treib uns nicht aus vor der Zeit. Und da merken wir, die wissen schon, die Sache ist verloren. Aber sie versuchen trotzdem noch den Menschen kaputt zu machen. Weil das halt die Sache des Teufels ist. Der will, egal, obwohl er weiß, er ist schon besiegt, will er noch die Menschen aus Boshaftigkeit von Gott wegziehen. Und das ist das, was passiert, was wir durch die Dämonen sehen, die aus der jenseitigen Welt kommen, die kämpfen nicht mit Jesus. Die sagen nicht, jetzt lass uns mal kämpfen, komm mal hier, wir sind die Stärkeren, nicht? Nirgends. Sondern immer, dann merken wir, sie zittern, sie bitten, lass uns doch noch ein bisschen hier drin. Oder einmal bitten sie ihn, lass uns doch in die Schweine fahren, wenigstens bitte. Also wenn schon nicht im Menschen, dann wenigstens noch ein paar Tiere. Ich meine, das ist überhaupt die einzige Stelle in der Bibel, die uns auch zeigt, dass sogar Tiere besessen sein können, nicht? Denn man sonst findet ja keine direkte Aussage, aber in dem Fall ist das so. Die sind dann wenig später krepiert, nicht? Ja. Ja, aber zumindest, ja, in dem Moment schon. Sie sind drin, vielleicht nicht lange, aber sie sind drin.
Das lässt das Tier aber nicht zu. Ja, ja, okay, aber...
Ja. Und, aber das, was ich stärker sagen würde, ist nicht, dass das Tier deshalb wahnsinnig wird, sondern hier sehen wir die Tendenz des Teufels. Der Teufel ist immer auf Zerstörung aus. Und das, was er macht, der lebt nicht immer so ein Schwein, sondern er freut sich, ja, jetzt kann ich wenigstens die Schweine umbringen. Wenn den Menschen schon nicht, dann den Schwein. Und das ist auch so, wenn ihr mal mit Leuten zu tun gehabt habt, die viel mit Okkultismus, Satanismus zu tun haben. Häufig sind das Leute sehr destruktiv. Also wenn ihr mal lest, diese Bibel des Satans von dem Anton LaVey, da werden alle Sachen der Bibel auf den Kopf gestellt. Du, also da steht ja in der Bibel, du sollst den Nächsten lieben. Er sagt, du musst den Nächsten hassen. Und das merkst du auch, Leute, die, und dann geht es und so weiter, nicht? Und dann musst du so eine ganze Sache von Sachen absolvieren, eben da deine Angehörigen mal ins Gesicht schlagen und solche Sachen, einfach nur um zu zeigen, dass du dem Maßstab des Teufels gehorchst. Und ich habe Leute kennengelernt, die besessen waren, und tatsächlich, so ihr Leben wird Stück für Stück zerstört. Du findest zahlreiche Beispiele von Besessenen, die sich selbst umbringen. Übrigens ja auch in der Bibel. Da lesen wir den Fall, der sich ins Wasser warf und der sich ins Feuer warf. Erinnert ihr euch? An den Jungen, der das tut. Und das ist ja, der Teufel will versuchen, den umzubringen. Ins Feuer verbrennen, ins Wasser ertrinken. Ne? Weil Teufel will den Menschen kaputt machen.
Aber wenn du sagst, Besessen, die sich selbst umbringen, auch nur zugelassen von Gott, ne?
Ja, natürlich. Klar, also, aber da müssen wir sehen, Gott gibt dem Teufel, wenn der Mensch sich ihm ausliefert, einen gewissen Freiraum. Das heißt, der Teufel kann mit dem machen unter der Genehmigung Gottes. Das ja. Aber das ist ja so ein Ineinanderspiel. Das heißt, ich kann nicht Gott den Vorwurf machen, dass er jetzt will, dass ich Satanist wäre. Das nicht, das ist meine Entscheidung. Aber Gott lässt dem Teufel auf der Erde noch einen gewissen Freiraum, wenn ich es zulasse. Wenn ich sage Nein und mich unter den Schutz Gottes stelle, dann hat der Teufel keine Möglichkeit. Ja, jetzt haben wir jedenfalls die Hanna. Und da haben wir dann in Vers 37. Die hat 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Hier haben wir schon ein zusätzliches Problem. Manche Bibelstellen haben hier nämlich auch eine Anmerkung dazu. Auch MacArthur hat hier eine Anmerkung, aber diese Anmerkung teile ich nicht. Ja, kommt vor. Nämlich MacArthur weist darauf hin und sagt, dass diese Frau, die sei 84 Jahre insgesamt. Ich meine, das ist ja keine wichtige Frage, aber eine Detailfrage immerhin. Die griechische Formulierung, die da steht, heißt nämlich, sie ist Witwe 84 Jahre. Jetzt kann man natürlich sagen, sie ist insgesamt 84 Jahre und gleichzeitig Witwe. Sprachlich ist es aber wahrscheinlicher, davon auszugehen, dass sie seit 84 Jahren Witwe ist. Das bedeutet, sie war 7 Jahre verheiratet, 84 plus 7 sind 91. Wenn sie mit dem Durchschnittsalter, wie damals in Israel, zwischen 15 und 16 geheiratet hat, das heißt, dann wäre sie jetzt etwa 105, 106. Ja. Ich meine, das macht an der Aussage keinen wahnsinnig großen Unterschied. Ob sie nun 84 Jahre oder 105 oder 106, natürlich würden wir sagen, klar, ein paar Jahre älter ist ja schon ganz schön oder halt nicht. Das ist da jetzt nur der Genauigkeit halber erwähnt, weil ihr werdet auch in manchen Bibeln darauf stoßen. Die einen sagen, die sprechen sich nicht für diese Wendung aus und die andere für die andere. Sprachlich ist es so, dass es eben da Witwe 84 Jahre und das Wahrscheinlichere, auch ein großer Teil der Kommentare deuten das so, sagen, dass die 84 Jahre nur auf das Witwe-Sein bezogen sind. Genau.
Genau.
Ja. Richtig, genau.
jeder größeren Stadt vor, das sollte 100
Jahre. Ja eben, also das Argument ist für mich nicht treffend für MacArthur, dass er eben sagt, das ist meinetwegen zu alt oder so. Nicht? Dann ist, spielt für mich eine Rolle, dann denke ich, ja, sie war so alt. Weil das, die wahrscheinlichere Übersetzung ist diese, sie war 84 Jahre Witwe. Also ist ihr auch egal letztendlich. Nur das wollte ich am Rande erwähnt haben. Da, warum wird das denn hier überhaupt erwähnt?
Das wollte ich nachfragen, weil guten Grund haben.
Ja. Haben wir, habt ihr eine gute Idee? Warum wird erwähnt, dass sie so lange Witwe ist?
Vielleicht können wir also auf wieder Treue hinweisen, dass sie wirklich so lange da gesessen hat.
Genau. Weil hier ist es so, damals, wenn du verheiratet warst, dann hat ja dein Ehemann, deine Familie für dich gesorgt. Warst du Witwe, dann warst du eigentlich auf das Wohlwollen der Öffentlichkeit angewiesen. Diese Frau hatte in den 7 Jahren, wir lesen hier auch von keinen Kindern, ob sie Kinder hatte oder so, wissen wir nicht, zumindest nach 84 Jahren sind auch die Kinder groß. Wahrscheinlich hatte sie aber keine Kinder, denn dann hätten die Kinder für sie gesorgt und dann wäre sie bei den Kindern. Vermutlich war sie alleine da und hat jetzt ihr gesamtes Leben Gott gewidmet. Dadurch, dass auch ihr Name erwähnt wird und sogar ihr Alter, können wir ausgehen, dass es eine Frau war, die damals in Jerusalem bekannt war. Denn Lukas hat ja, wie er am Anfang schreibt, an dem ersten Kapitel, den ersten Verse, er hat genau nachgeforscht, hat noch Zeugen befragt und wir können davon ausgehen, er nennt hier eine Person, die damals in der Stadt eine gewisse, also man kannte sie, man sagte, Hanna, sie ist immer regelmäßig anzutreffen im Tempel und zwar seit 84 Jahren. Das heißt, das ist ja immens lang, das war eine Institution. Nicht? Jeder, der nach Jerusalem kommt, der wusste, das ist diese alte Frau, die habe ich schon gesehen vor 50 Jahren, war die schon da, hat er gebetet. Nicht? Und jetzt ist sie immer noch da. Und jetzt stellt euch mal vor, 84 Jahre darauf warten, dass Gott das erfüllt, was er euch gesagt hat. Dass ihr den Messias seht. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte nicht so lange gewartet. Ich hätte vielleicht gedacht, also jetzt ist mir aber genug lange rumzustehen, jetzt gehe ich mal ins Altersheim. Nicht? Oder so. Ich weiß ja nicht. Aber das ist doch für uns ein unheimliches Zeugnis einer Geduld, oder? Jemand, der so vorbildlich treu seinen Dienst ausführt, Gott hat gesagt, und ich halte daran fest, ich vertraue darauf. Ich meine, ich nehme immer das Beispiel, habe ich heute Morgen auch schon erzählt von Anita, nicht, der für ihre Mutter betet. Ich weiß nicht, 20 Jahre oder 25 Jahre für die Mutter betet, die zum Glauben kommt. Aber da muss man sagen, hier ist noch eine ältere Anita, nicht? Dann ist da noch mehr Jahre, sie vertraut darauf, Gott steht zu dem, was er macht. Und dazu kommt auch noch, Witwen, die nicht wieder heiraten, die werden uns nämlich auch im Neuen Testament häufiger genannt, dass die dann anstelle einer neuen Heirat sich Gott widmen. Kennt ihr da Beispiele aus dem Neuen Testament, wo wir so etwas finden?
Die Leibperson Jesu,
ja, zum Beispiel. Also wir sehen ja auch welche hier im Lukas-Evangelium gerade, nicht? Die werden ja erwähnt, ein paar Kapitel später. Kapitel 8, die Verse 1 bis 3 sind die mit erwähnt. Nicht? Da sind dann einige der Witwen mit drin. Eine ist der verheiratet, die Johanna, die Frau des Kusas, und andere, die sind eben Witwen, die dann mit ihnen herumziehen. Ja. Das sind einige. Im Neuen Testament finden wir auch noch mehr. Und zwar, einmal finden wir doch zum Beispiel Paulus, der sagt, ich würde wünschen, es wären alle wie ich. Da sagt er, das ist eine Gabe Gottes, ledig zu sein. Ledig zu sein, sagt er einerseits nie zu heiraten, er sagt das aber auch den Witwen, die gestorben sind, da sagt er, es ist ja gut für die jungen Witwen zu heiraten. Aber die Älteren, die sollen alleine bleiben, sollen die Jüngeren lehren und sollen ein gottgefälliges Leben führen. Es ist dann sogar so, ich müsste jetzt ganz genau nachlesen, ich meine, es war eben Epheserbrief, dass wir den Hinweis haben auf die alten Frauen, die in die Liste der Gemeinde aufgenommen werden sollen. Und da steht aber nur die untadeligen Witwen, die eines Mannes Frau gewesen waren. Da soll gesagt werden, du warst einmal verheiratet, jetzt hast du dein Leben Gott gewidmet, du hast ein bestimmtes Alter, sodass man auch sicher gehen kann, jetzt heiratest du nicht plötzlich wieder und dann sorgt die Gemeinde für dich. Das bedeutet, diese Frauen haben eine bestimmte Verehrung bekommen. Warum? Nicht, weil es schlecht wäre zu heiraten, sondern weil man gesagt hat, die haben jetzt verzichtet, die haben ein schweres Leben geführt, sie haben das für Gott gewidmet, sie waren für Gott da gewesen, so wie andere Männer Gottes im Alten Testament, und deshalb werden sie hier erwähnt. Nicht, weil Ehe schlecht ist, sondern wie Paulus sagt, es ist ein Geschenk Gottes, wenn du dann alleine bist und die Zeit auch für Gott einsetzt. Also keine alte, verhärmte Witwe, die jetzt bloß an sich denkt und nur darüber, ja, Schicksal hadert, das nicht. Sondern eine, die Gott lobt. Sie hätte ja eigentlich diese, wenn ich an der Stelle wäre, wie naheliegend wäre es, 7 Jahre verheiratet. Wenn du deinen Mann geliebt hast, gehen wir mal davon aus, dass sie jetzt nicht froh war, gut, jetzt bin ich los, ne? Sondern sie hat ihn geliebt, Stellt euch vor, ihr seid 7 Jahre verheiratet, ihr habt erwartet, wir bringen unser Leben miteinander zu, wart glücklich, plötzlich denkt, wieso lässt Gott das zu? Wir haben doch automatisch die Frage. Hier bei dieser Frau stellt sie sich scheinbar gar nicht, sondern statt dieser Frage widmet sie ihr Leben der Anbetung Gottes und dem Tempel. Und ich glaube, deshalb wird das erwähnt, mit dem, wie lange war sie verheiratet, wie lange war sie Witwe und dass sie jetzt beständig im Tempel war. Damit wir sie vor Augen haben als eine Person, die sich ganz Gott hingegeben hat, die nicht ihre eigene Sache zuerst gesucht hat. Paulus sagt ja auch, wer verheiratet ist, sucht zuerst seinem Ehepartner zu gefallen. Und in vielen Fällen ist das so, wenn die Ehe gut geht, nicht? Suchen wir das. Und da sagt er, ja, aber wer nicht verheiratet ist oder nicht mehr, der kann eben alles dafür investieren, Gott zu gefallen. Und das ist das, was diese Frau tut. Also, da steht da noch mehr. Sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Was nun nicht heißt, dass sie nicht geschlafen hat zwischendurch, sondern dieser Begriff Tag und Nacht ist auch ein hebräischer Terminus technicus, der bedeutet einfach so viel wie intensiv. Das war ihre Hauptaufgabe. Das war das, wo sich, also manche sagen ja auch, meinetwegen, ich arbeite Tag und Nacht. Wenn du sehr viel Stress bei der Arbeit hast, dann kann man manche sagen, dass das auch heute übertragen sind, ich arbeite Tag und Nacht. Das ist dann meistens nicht wortwörtlich gemeint, denn spätestens nach ein paar Tagen würdest du dann tot umfallen, wenn du gar nicht mehr schläfst, denn man muss irgendwann schlafen und so schläfst du bei der Arbeit ein. Das meint einfach sehr, sehr viel, das ist intensiv, alle Freizeit wird dafür investiert, das ist damit gemeint. Also das ist ein Bild, ein Sprachbild, was wir dann auch ja häufig dann noch gebrauchen. Dann steht da, auch diese trat zu derselben Stunde hinzu, pries den Herrn und redet vor ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. In Jerusalem, steht bei mir. Ja. Also scheinbar gab es auch noch mehrere Leute, vielleicht eine ganze Clique, ne? Da waren noch einige ringsherum, die warteten auch. Wann wird die Zeit sein, wenn Gott seinen Messias sendet? Den Simeon haben wir schon kennengelernt. Hanna haben wir schon kennengelernt, die anderen auch. Die haben scheinbar den Heiligen Geist nicht bekommen. Hanna hatte sie gehabt, dass sie das wusste, und Simeon hat das gehabt. Und beide sagen übereinstimmt dasselbe. Also wird das ja, meine ich, für Maria und Josef wieder ein genauso einschneidendes Erlebnis gewesen sein, wie vorher die Begegnung mit den Hirten, die erzählen uns, die Engel erschienen. Denn wiederum, denkt daran, ihr kommt mit eurem neugeborenen Kind irgendwo hin, meinetwegen in eine fremde Kirche, irgendwo, wo ihr keinen kennt. Und da kommt eben der alte Opa, nimmt das Kind euch aus den Arm und sagt, oh, das hier ist der Sohn Gottes, durch den alle das Heil bekommen, das ist schon erschreckend genug. Und danach kommt dann eine alte Oma, nicht? Von 100, 105 Jahren, nicht? Ankommt, dann nimmt nochmal das Kind und auch noch, oh, das ist ja hier, das ist auch der Sohn Gottes, nicht? Und dann, also das ist ja schon beeindruckend, nicht? Weil ihr wohl ja gar nicht damit rechnet. Das muss sie auch tief beeindruckt haben, sodass wir ja auch wissen, das ist in ihrer Erinnerung geblieben. Denn diese Geschichte können wir ja eigentlich nur wissen durch die Erinnerung von Maria. Josef war tot, als Lukas das geschrieben hat. Maria lebte ja noch, die überlebte Jesus ja auch, wissen wir ja, war ja unterm Kreuz und so weiter, durch ihre Erinnerung, die das also mitgenommen hat, die sich daran erinnert hat, dass dem Jesus gestorben und auferstanden war. Das war doch damals so. Ich meine, die Hanna, gehe ich mal von aus, die lebte nicht mehr, denn wenn sie jetzt schon 105 war, 30 Jahre später, also das glaube ich nicht, dass sie dann noch lebte, aber durch Maria wussten wir das. Dann haben wir den Hinweis, und nachdem sie alles vollbracht hatten, nach dem Gesetz des Herrn, was haben sie vollbracht? Wiederholen wir nochmal. Die können sie ja nicht vollbringen, die hat Gott erfüllt. Aber was haben Maria und Josef vollbracht? Genau, Reinigungsopfer. Maria ist 3 Wochen, also 30 Tage, also 1 Monat, nachher ist sie, gilt sie als unrein, nach der Geburt, nach dem jüdischen Gesetz des Alten Testaments. Dann war es so, 40 Tage, Entschuldigung, 30 Tage nachher sollte man ein Erstgeburtsopfer bringen. Für die Erstgeburt, ein Opfer muss auszulösen. Jesus war der Erstgeborene, diese beiden Sachen mussten sie im Tempel vollbringen. Hier wird gar nicht mehr erwähnt, wie sie das getan haben. Uns wird erwähnt, sie haben die Turteltauben. Dann, das Wichtige ist, Gott hat durch diese 2 Zeugen, bezeugt er als der Sohn Gottes, und danach wird das nur noch summarisch genannt, okay, jetzt haben sie auch noch die Opfer gebracht. Warum haben sie die Opfer gebracht? Ja, warum musste sich Jesus ans Gesetz halten? Genau. Das ist das, wie ich schon gesagt habe, unter das Gesetz getan, alles erfüllt und zum Vorbild. Also im Einklang mit dem Alten Testament. Jesus sagt ja in der Bergpredigt auch, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben. Also er deutlich betont, das ist gültig, auch für mich, er stellt sich darunter, und deshalb auch hier die Beschneidung, wie wir gesehen haben am 8. Tag, dann Reinigungsopfer, dann Erstgeburtsopfer im Tempel. Und dann geht es weiter. Das Kind war, und sie kehrten zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Und hier haben wir wieder ein Problem. Was lesen wir nämlich bei Matthäus? Ja, genau. Und was können wir daraus schließen? Ist einer falsch? Hat sich einer geirrt?
Das ist nicht richtig.
Ja.
Kurz danach kam der Auftrag für Ägypten.
Genau. Wir müssen davon ausgehen, der Aufenthalt in Ägypten war nur kurzzeitig. Und hier beschreibt ja Lukas 12 Jahre. Wir sehen, der nächste Einschnitt ist jetzt 12 Jahre alt. Und im Vergleich zu 12 Jahren sind ein paar Monate in Ägypten ja nichts. Also wenn ich jetzt meinetwegen sage, ich wohne in Hornbad Meinberg, dann sage ich, ja, jetzt bist du aber nicht genau gewesen. Im letzten Jahr warst du 2 Wochen in Frankreich bei deinen Schwiegereltern. In die Zeitung gelesen, dann in Ägypten, dann sagen sie, ah, jetzt ist der Horus tot, jetzt ist es vorbei, jetzt können wir zurück nach Israel gehen. Ich meine, vielleicht... Ach so, ja gut, dann, ja. Ja gut, also gut, dann hat der Engel das halt gesagt, ne? Ja. Nein, ist ja klar. Okay. Auf jeden Fall, sie kommen dann zurück und jetzt gehen sie nach Nazareth, denn das war ja die Stadt, aus der sie stammten. Vielleicht war da noch ein Haus, was leer stand, das sie ja gebaut hatten. Den meisten hatten ein Einfamilienhaus, also sie hatten ein eigenes Haus, muss man nicht Einfamilienhaus, ein eigenes Haus. Damals gab es fast keine Miete. Ja, warum? Ein Haus zu bauen war relativ günstig und ja, meine Häuser waren einfach. Häuser waren ungefähr 5 Meter breit, 5 Meter lang, ein Raum in der Mitte, kein Stockwerk. Das heißt, du hast einfach aus Lehm und Ziegeln Mauern gebaut, dann eine Tür hinein, Holzverschlag, oben ein Dach mit Stroh darüber, ein bisschen Lehm draufgeschmiert, das war das Haus. Also ich meine, wir würden heute vielleicht sagen, das ist eine Garage, ne? Aber das war für die Leute damals ein Haus und da hat man gelebt und gearbeitet darin. Und von daher, die meisten hatten damals ein eigenes Haus. In den Städten, Rom, also in Großstädten, da gab es auch Mietwohnungen. Aber auf dem Land, wie Nazareth, da hatten die meisten ein eigenes Haus gehabt. Und deshalb, sie gingen jetzt zurück, da wo ein Teil ihrer Familie war, und da war Jesus geblieben, bis er aus Nazareth vertrieben worden ist, nach seiner Antrittspredigt in der Synagoge. Da schmeißen sie ihn ja raus, und dann lesen wir, zog er oben nach Kapernaum, ans Genezareth. Ja. Und ich glaube, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Einschnitt und kommen dann zum 12-jährigen Jesus. Oder sollen wir jetzt doch die paar Verse machen wir noch durch, ja? Dann können wir morgen mit dem 3. Kapitel anfangen.
Ja, das ist gut, wenn wir das schaffen. Ja.
Ja. Genau. Also dann nehmen wir doch noch die Verse dazwischen, nicht? Ja. Ich mache das kurz. Hier sehe ich nicht ausführlich drauf ein. Wir machen das ein bisschen kurz. Aber dann schließen wir die Kindheit Jesu ab. Also, da steht das Kind, aber ich meine, das ist hier eigentlich eine Wiederholung. Nämlich, was du in Vers 52 liest, das lesen wir ja eigentlich auch schon in Vers 40, nicht? Hast du gesehen, oder? 52 ist eigentlich fast dasselbe wie 40. Das heißt, es wird nur mal wiederholt. Da lesen wir nämlich Vers 40 noch. Das Kind aber wuchs auf und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Das ist eigentlich alles, was uns jetzt über 12 Jahre Kindheit gesagt wird. Bis dahin. Die Menschen hatten schon gemerkt, dass Jesus etwas Besonderes ist. Es wird uns aber kein Wunder erzählt. Hier steht nur, der Geist Gottes war auf ihn. Er bereitete ihn vor für seine Aufgabe. Deshalb lasst uns Abstand nehmen von irgendwelchen Geschichten, wie sie heute manchmal kolportiert werden, so aus dem Thomas-Evangelium, was ja ein apokryphes Evangelium ist, viel, viel später. Da stehen dann solche hübschen kleinen Geschichten wie, Jesus ist eines Tages mit seinen Spielkameraden draußen auf der Straße und die turnen da herum auf dem Dach und einer fällt runter und er ist tot. Und dann, Jesus ist traurig darüber und dann nimmt er ihn bei der Hand und bläst ihn an und zack, er ist wieder lebendig. Das ist eine so eine Geschichte im Thomas-Evangelium. Eine andere Geschichte ist, eines Tages ist er mit seinen Freunden draußen und die haben ja nicht viel zu spielen. Dann sind sie mit dem Lehm, der da rum ist und dann backen sie kleine Tiere und wollen mit den Tieren sprechen. Und Jesus, der backt dann auch einen kleinen Vogel, das ist ja ein bisschen langweilig, und dann bläst er ihn an und dann fliegt der Vogel weg. Schöne Geschichten, nicht? Theoretisch hätte es ja so gewesen sein können. Nur, wir müssen ehrlicherweise sagen, wir haben keinerlei Auskunft darüber, was Jesus diese Zeit gemacht hat, außer diese Hinweise, denn das Thomas-Evangelium ist erst 150 nach Christus geschrieben worden und da war das mehr fromme Fantasie, also es war mehr ein frommer Roman, wo die Leute gerne wissen wollten, wie es war, als wirklich historischer Bericht. Also das ist nicht glaubwürdig. Obwohl es eine schöne Geschichte ist, ne? Wir lesen aber ein kleines bisschen eben darüber, stark im Geist, also Gott hat ihn erfüllt, und dann Vers 41, und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Warum wird uns das erwähnt? Genau, wieder der Hinweis, Für einen frommen Juden gehörte sich wenigstens einmal im Jahr ins Heiligtum zum Tempel zu gehen. Und normalerweise war das das Passafest. Manche sind aus dem größten Versöhnungsfest gegangen, aber Passafest sollte sein. Übrigens, wir erinnern uns ja auch daran, dass auch kurz nach dem Passafest, wir wissen ja Pfingsten, nicht? Das sind dann auch wieder eine große Menge. Also zu den großen Festen kamen normalerweise Juden aus allen Teilen des Landes, auch aus dem Ausland, und haben dort gefeiert. Nur Pfingsten ist ja eben später, nicht? Aber hier Passafest jetzt früher. Jesus ist ja hinterher auch regelmäßig zum Passa gegangen. Und sein Tod ist ja auch während des Passafestes, wo auch viele Juden aus den ganzen Teilen des Landes da sind. Also das sind fromme Leute, die das hier tun. Und was wir auch noch dadurch sehen können, ist, Jesus ist schon sehr früh aufgewachsen mit der Tora und mit dem Glauben der Juden. Also das heißt, er ist nicht atheistisch oder neutral erzogen worden, sondern er hat von klein auf an die Bibel kennengelernt, war häufiger im Tempel gewesen, kannte den schon. Hier müssen wir davon ausgehen, das 12. Mal. Mit 12 Jahren war er da. Als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf gen Jerusalem. Auch diese kleinen Hinweise hinauf. Wenn wir auf eine Landkarte schauen würden, würden wir sagen, ja, die gehen hinab. Denn Jerusalem liegt im Süden. Nazareth liegt im Norden. Aber wir haben ja schon was kennengelernt. Was ist nämlich in... Genau, dieser Umweg. Und Jerusalem liegt nicht auf den Bergen. Das heißt, es war wirklich ging hoch, deshalb sie mussten hinauf. Und gerade den Umweg, da sehen wir 1000 Meter berghoch von Jericho nach Jerusalem. Und deshalb steht manchmal in der Bibel eben das hinauf oder hinunter. Das ist also nicht gemeint auf der Landkarte oben und unten, sondern es meint wirklich rauf und runter. Also das auch hier. Das ging auch mehrere Tage, wir haben ja gesehen, etwa Fußweg 100 Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr, da war es mal schon eine Zeit lang unterwegs. Und als sie die Tage vollendet hatten, also als alle Feierlichkeiten vorbei waren und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und Josef, hier wird Josef nochmal erwähnt, das ist das letzte Mal, wo er erwähnt wird, also in dieser Geschichte. Deshalb müssen wir davon ausgehen, er ist kurze Zeit nachher gestorben, dann taucht nicht nur noch Maria alleine auf und Jesus übernimmt die Verantwortung für seine Mutter. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da ist die Mutter Jesu mit gemeint, nicht? Also nicht die Mutter von Josef. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Also damals Fußwanderung ging man nicht so weit. Erstmal muss man sagen, die Hitze des Tages, man hatte jetzt nicht jeden Tag ein Pferd, du gingst zu Fuß. Also so normale Fußwanderung für die Leute war so ja, 10 Kilometer, zwischen 10 und 20 Kilometer. Wir sehen das in etwa auch, da wird nämlich später bei den Emmaus-Jüngern gesagt, dass sie jetzt loswanderten, am Abend dann Emmaus waren. Das ist auch ungefähr so eine Entfernung. Also das heißt so 20 Kilometer vielleicht draußen vor der Stadt, alles zusammengepackt, ausgepackt. Wir müssen uns vorstellen, die gingen zogen mit der ganzen Sippe, die ganze Stadt zog zusammen. Und deshalb war es unübersichtlich. Jesus hatte viele Freunde, da waren jetzt andere Knaben in seinem Alter, mit denen hat er gespielt, nicht mit den Tauben, wie wir da gehört haben, den Vögeln und so, nicht? Ja, also die haben mit ihm gespielt und deshalb haben sie sich darum gekümmert. Und 12 Jahre alt, wenn ihr ein 12-jähriges altes Kind habt, würdet ihr auch sagen, wenn ihr mit Freunden unterwegs seid auf dem Spaziergang, da muss man doch nicht immer nachgucken. Der ist dann irgendwo mit dabei. Stellt euch vor, das sind vielleicht, was weiß ich, 150 Leute unterwegs, irgendwo wird er herumschwören, in den Büschen rumlaufen, was weiß ich, Indianer spielen. Naja, konnte er nicht. Er wusste ja noch nicht, dass es Indianer gab. Ne? Ja, doch, wusste er schon, der Sohn Gottes, aber ja. Aber gut, also irgendetwas spielen dort. Und dann haben sie ihn nicht gesucht, aber am Abend haben sie gedacht, jetzt ist er doch hungrig, jetzt will er doch zu essen haben. Und dann ist er nicht aufgetaucht, haben sie überall rumgefragt und dann haben sie Jesus nicht gesehen. Also das waren keine Rabeneltern, sondern das war einfach, ja normal, der kannte ja alle in der Reisegruppe, weil die waren ja zum größten Teil alle aus der Stadt. Das waren Verwandte, Freunde, Bekannte. Und das mit den Kindern und Geschwistern, deshalb ist das nicht aufgefallen. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Das ist ja das, was wir dann auch tun würden, sehr wahrscheinlich. Vielleicht noch die Polizei anrufen, aber das gab es ja so damals nicht. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Das ist jetzt eben die große Stadt. Jerusalem ist eine große Stadt, du findest sie nicht wieder. Wahrscheinlich, was haben die Eltern gemacht? Sie sind erstmal dahin gegangen, wo sie gelagert haben. Da finden sie ihn nicht. Ja, wo waren sie noch gewesen? Jetzt gehen sie überall herum, überlegen, haben sie Verwandte in Jerusalem, könnte bei den Dänen sein, suchen. Und ihr könnt euch, wenn ihr jetzt in Eltern einfach seid, die bekommen schon Panik langsam. Nicht? 3 Tage, stellt euch mal vor, 3 Tage, ihr sucht eure Kinder und sie sind nicht da. Die fragen überall herum. Und irgendwie sagt ihnen da mal einer, da ist ein Junge, der ist da in dem Tempel, da wissen wir nicht, wo der hingehört. Dann gehen sie da hin, stellt euch vor, sie sehen Jesus und der diskutiert da mit den Pharisäern, den Schriftgelehrten, ist einfach im Gespräch und... Bitte? Ja, wahrscheinlich. Müssen wir von ausgehen. Ich meine, natürlich mit Nachtruhe irgendwo sich mal schlafen gelegt, aber eifrig im Gespräch. Und dann ist es eben, sie sitzen mitten unter Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Also ist ein richtiges Gespräch da. Es erstaunte aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Hier merken wir das, was uns in Vers 40 gesagt wird. Der Heilige Geist ist auf ihm, die Gnade Gottes ist mit ihm. Er hat eine Entwicklung, die geht über das normale Maß eines Jungen in dem Alter hinaus. Aber was wir auch nicht finden, das ist ja auch erstaunlich, es ist jetzt nicht übrigens so wunderbar, wie zum Beispiel in der Geschichte Buddhas, die ich euch erzählt habe. Nicht? Weil Buddha ist dann so eine Geschichte, da wird gesagt, er wird auch in die Schule geschickt und dann kommt der erste Lehrer, der will ihm was beibringen und dann merkt er, der kann schon alles. Dann kommt ein Nächster, der will ihm beibringen, der kann ja auch das schon alles. Und schließlich wird dann festgestellt, ja, er kann schon so an die 20 Sprachen. Und dann wird ein großer Wettbewerb veranstaltet, steht bei Buddha da. Und zwar dann werden die 1000 besten Gelehrten aus dem ganzen Land gekommen. Und die treten gegen ihn an. Jetzt könnt ihr raten, wer der Beste ist. Ja, ganz klar. Nicht? Das sind so richtig schöne, so schöne Fantasiegeschichten. Nicht? Da merkt man, so ist das hier nicht. Sondern Jesus wächst normal. Da merkt man auch, Jesus ist Mensch. Nicht? Also er ist nicht sündig, das ist ja das Entscheidende. Er ist Mensch und er ist Gott. Gott nimmt es ernst damit. Denn bei Buddha hat man sich den Eindruck, der fliegt so ein bisschen darüber, das ist gar nicht, du kannst dich keiner hineinversetzen. Oder die Geschichte, die ich euch erzählt habe, nicht auch so als Jugendlicher, nicht mit dem Elefanten so. Wenn ihr spazieren geht, seht ihr einen Elefanten, dann rauswerfen aus der Stadt. Das ist auch irgendwie so, ja, das ist halt so wie Herkules oder so etwas, nicht so kommt das einem vor. Das ist bei Jesus nicht. Obwohl er es natürlich könnte, weil er Gott ist. Aber wir merken, Jesus nimmt es ernst. Gott nimmt es ernst damit. Hier also, er ist ganz wie ein Kind, aber durch den Heiligen Geist ernst vorangebracht. Aber nicht, dass es jetzt außergewöhnlich, sagen wir mal, so ist, dass man sagt, es ist Mythos oder so. Ne? Es ist über das Maß seines Alters hinaus, aber er redet normal mit ihnen. Und es steht auch, er hört zu. Also es ist nicht so, dass er jetzt schon alles weiß, dann braucht er gar nicht in den Tempel gehen. Sondern er hört zu, er lernt, er liest in der Bibel, also in der Tora und so. Nicht? Keine Hinweise darauf, nein. Wir müssen sogar eher davon ausgehen, dass die Eltern im Normalfall ihre Kinder mitgenommen haben. Ja, genau. Ja, aber es wäre jetzt die Möglichkeit, dass sie ohne Kinder vorher gegangen sind, dass die Kinder zu Hause geblieben sind. Die müssten jetzt in der Zwischenzeit geboren worden sein, ja. Aber im Normalfall war es so, dass man mit allen gezogen ist. Denn spätestens, wenn man nicht alle mitgenommen hat, spätestens mit 6 Jahren, war es eine jüdische Verpflichtung, dann war der Vater mich angehalten, die Kinder einzuführen in das religiöse Leben. Also spätestens ab 6 hat man die Kinder bei solchen Feierlichkeiten mitgenommen. Ja. Dann mit 12, 13, je nachdem, da gab es heute, das gab es damals zum Teil auch, gab es dieses Bar Mitzvah, das heißt der Sohn der Gnade oder so ähnlich. Das heißt, da wurden sie das erste Mal, durften sie das erste Mal in der Synagoge vorlesen, die Jungen. Das war also in diesem Alter ungefähr. Das heißt, jetzt werden sie religiös mündig. Es könnte auch sein, dass Lukas gerade deshalb diese Zeit beschreibt, weil er sagt, jetzt ist noch ein besonderer Abschnitt in der Jugend. Das ist vielleicht so, als wenn wir sagen würden, volljährig. Das war früher halt ein bisschen früher. Nicht? Das ist halt dieses volljährig im religiösen Sinne. Und die haben ja auch früher geheiratet. Ich sage ja, Heirat war in Israel so zwischen 14 und 17, hat man geheiratet. Weil ja auch die Berufsausbildung war früher zu Ende, Schule war früher zu Ende, dann hat man geheiratet. Nicht? Ja. Dann, und es erstaunten sich alle über sein Verständnis und seine Antworten, und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt über seinen, und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und sie sprachen zu ihm, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und hier merken wir, Jesus ist hier schon in dem Bewusstsein seines Auftrags. Er ist in dem Bewusstsein, was nicht irgendwie erst in dem Erwachsenenalter kommt, er gehört zu Gott. Vielleicht ist das auch deshalb gerade dieses Alter, wo er religiös mündig ist, wo er jetzt sagt, jetzt habe ich meine Pflicht für euch als Eltern getan, ich habe euch gehorcht, jetzt orientiere ich mich nach Gott. Vielleicht ist das so ein bisschen, was dahinter steht. Nicht gegen die Eltern gerichtet, aber zu sehen, jetzt ist es Zeit, dass ich auch zu meinem himmlischen Vater mehr drauf höre. Und deshalb bin ich hier geblieben, um auch mit denen zu sprechen. Ja. Wobei wir. Genau. Ja. Ja, wobei Jesus ja hinterher auch manchmal etwas krass ist bei den Eltern, wo dann seine Schwester und Brüder, seine Schwester kommen und sagen, wir wollen zu ihm. Dann sagt er, nein, meine Brüder und Schwestern sind die, die den Willen Gottes tun. Klingt für uns ja auch erstmal hart. Nicht? Oder er sagt dann, Weib, was habe ich mit dir zu tun? Klingt ja auch. Klingt hart, aber Jesus ist manchmal hart, auch zum Beispiel bei denen, die ihm nachfolgen wollen. Dann sagt er, ja, wenn du nicht bereit auf alles zu verzichten, dann geh weg. Nicht? Das heißt, manchmal ist es so, Jesus zeigt eine Wahrheit ganz deutlich, nicht weil er Menschen verletzen will, sondern um eine geistliche Wahrheit vor Augen zu führen. Vielleicht etwas übertrieben, damit sie umso deutlicher wird. Wobei wir jetzt auch, und das möchte ich mal auf die Zwölfjährigen sagen, davon ausgehen müssen, damals galt ein Zwölfjähriger eben als schon viel älter als heute. Ich habe ja gesagt, du heiratest mit 14 bis 17. Das heute sehen wir auch einen 14-Jährigen noch als Kind an. Da würde keiner auf die Idee kommen, ihn zu verheiraten. Damals hattest du einen eigenen Beruf mit 14, hast angefangen zu arbeiten. Übrigens, bei manchen Eltern war das vielleicht so noch so. Ich meine, meine Mutter erzählt mir, sie hat ihren ersten Job gehabt mit 14. Sie war 9 Jahre Schule. 8 Jahre Schule, hatte dann ihren ersten Job mit 14 im Büro gesessen und so. Nicht? Da merkt man, unsere Zeit heute hält die Kinder ziemlich lange klein. Heute kannst du sagen, erreichen sie diese Selbstständigkeit meistens erst, naja, so mit Anfang 20 vielleicht. Also hier müssen wir sehen, Jesus war ja nicht mehr das Kleinkind, wo wir sagen würden, also der geht jetzt verloren. Bitte? Was? Ach, manche erst mit Anfang 30, ja gut. Ja, gut. Ich habe auch mal bei einem Soziologen gelesen, der spricht, das war noch ein Fremdwort, was war das für ein Fremdwort, der gesagt hat, von der verkindlichten Gesellschaft. Er sagt eben, manche Leute, die versuchen ihr Leben lang Kinder zu bleiben, immer nur durch Nuckeln, am Fernseher nuckeln und an der Flasche nuckeln und immer nur Vergnügen, immer nur Spaß und keine Verantwortung übernehmen. Und noch mit 30 sagen sie, ich fühle mich nicht in der Lage, eine Ehe einzugehen, ich kann die Verantwortung nicht tragen und so, nicht? Und ich kann nicht keine Berufsentscheidung treffen, nein, ich weiß ja nicht, was kommt da noch alles und so. Und das ist tatsächlich zum Teil, das ist sicherlich übertrieben, nicht? Aber es ist eine Tendenz dahin, dass man immer später erwachsen wird mit Eigenverantwortung. Ja.
Meine Frau, die durch Kriegserwirkung im Waisenhaus mit 8 Geschwistern groß geworden ist, die sagt, wir waren mit 18 selbstständig und mit 21 volljährig. Heute ist man mit 18 volljährig, aber nicht mit 21 selbstständig.
Ja. Ja, es gilt sicherlich nicht für alle, nicht? Es gilt nicht für alle, das nicht pauschalisieren, aber generell einfach auch Bildungssystem. Ich meine, du bist ja noch mitten in der Schulzeit. Ich will jetzt auch nicht damit sagen, dass wir uns lange unterhalten über so heutige Zeit. Ich will nur sagen, damals galt ein 12-Jähriger schon als fast erwachsen. Also von daher, es ist nicht ganz so, wie wir jetzt den Eindruck haben, jetzt wenn wir unser 12-jähriges Kind irgendwo verlieren. Das ist was ganz anderes. Also nur um das Verständnis dafür zu wecken, so ein bisschen, ja.
Aber in anderen Ländern ist auch etwas anders.
Auch in anderen Ländern ist es heute schon anders, ja.
Das weil sie viel älter sind. Dann.
Ja. Ja, das stimmt auch. Mhm.
Ich denke auch, solange man Schüler ist, das ist keine Verantwortung.
Ja.
Übernehme ich keine Verantwortung.
Ne? Genau.
Ich habe ihn auch finanziell hinterher noch über die Eltern.
Genau.
Mhm. Und ich übernehme erst in dem Moment, wo ich dann ist, das selbst im Beruf
kann. Genau. Und manche machen es nicht mal dann.
Ja, ja, okay, mhm. Aber der Zeitpunkt ist eben sehr spät vor.
Ja. Mhm. Okay. Also ich habe das ja nur erwähnt, um zu zeigen, dass unser Empfinden heute für Alter nicht dem Empfinden der damaligen Zeit für Alter entspricht und dass deshalb wir, wenn wir jetzt an den 12-Jährigen denken, wie er wirklich war, dann ist das eher, wenn wir heute jemanden denken, vielleicht als größeren Teenie, als vielleicht 17 oder sowas. Und dann merken wir, das ist schon was anderes. Weil wir denken ja, das ist so ein bisschen komisch und denken, das ist doch vollkommen falsch, weil der so klein ist bei uns. Aber wenn ihr jetzt daran denkt, Heirat mit 14 bis 17, nur mal als Vergleich, und wenn wir sehen heute, wann heiratet man mit Mitte 20, und jetzt zieh mal 2 Jahre dann von ab, oder 3 oder 4, jünger, dann plötzlich dann merken wir, das ist anders einfach. Nicht? Und wir merken nicht, auch die Welt war damals ja nicht so wie heute unübersichtlich. Du bist ja nicht mit dem Auto da gefahren, das heißt, du konntest zu Fuß den Weg wissen, er ist schon häufig den Weg gegangen, war schon 12 Mal da. Also das müssen wir auch berücksichtigen. Nicht? Dass wir jetzt nicht den Eindruck haben, also dieser Jesus, der vernachlässigt ja seine Eltern. Das war es nicht. Das hätte Jesus gerade nicht getan, weil uns wird ja auch gesagt, keine Sünde war da, also auch nicht hier irgendwie Eltern nicht ehren oder sowas. Ja. Okay. Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Das heißt, sie haben jetzt nach 12 Jahren schon so ein bisschen vergessen, was der Engel zu ihnen gesagt hatte. Vielleicht ist das auch gar nicht so unrealistisch, Wenn ihr mal überlegt, was war bei euch vor 12 Jahren, dann vergessen wir auch viele Sachen. Und ich habe Leute im Altenheim getroffen, die haben wunderbare Erlebnisse gehabt, wo Gott sie bewahrt hat, im Krieg. Ich erinnere mich an einen Mann, der hat erlebt, der war so mit einer kleinen Patrouille unterwegs und dann kam ein Tieffliegerangriff von Engländern mit dem Flugzeug, sie waren auf freiem Feld und der hat dann nur noch gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann lass mich hier am Leben. Alle seine Kameraden sind umgebracht worden dabei, er hat überlebt. Meint ihr, dass er hinterher zum Glauben gekommen ist? Nee. Im Altenheim, da hat er mir die Geschichte erzählt. Hat auch gesagt, ja, das wäre das nicht passiert, dann hätte ich nicht überlebt. Selbst im Altenheim hat er noch nicht die Konsequenz gezogen, zu sagen, jetzt danke ich Gott dafür, jetzt werde ich Christ. Hinterher, sobald er raus war, hat er gesagt, ja, das war aber Zufall, dass sie mich nicht erwischt haben. Ja, und so sind Menschen häufig, das heißt nicht Maria und Josef waren so, damit will ich nur sagen, häufig ist es so, wenn etwas, auch selbst eine Erfahrung mit Gott, wenn die mal 5 Jahre zurückliegt, 10 Jahre zurückliegt, manchmal vergessen wir sie. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ihr erlebt irgendwas Tolles mit Gott. Gott hilft euch mal wegen finanziellen Angelegenheiten. Oder Gott hilft euch, ihr betet darum, dass es eine Schwierigkeit mit einem Nachbarn oder Arbeitskollegen gibt und Gott hilft euch, ihr kommt wieder mit dem in Ordnung. Und manchmal kann es so sein, wir haben 3, 4 Jahre später dasselbe Problem und irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist dann der Zweifel, ja, geht es diesmal auch gut? Ja, damals war das schon, aber jetzt scheint wieder unüberwindlich zu sein, schwierig zu sein, wird das klappen und so. Und so ähnlich ist das hier auch. Die sind nicht ungläubig, sondern das ist jetzt so lange her, dass so viel passiert zwischendurch. Wir haben andere Kinder bekommen, der Josef ist selbstständig geworden als Zimmermann und hat eine Werkstatt und mit Erziehung und so viele Fragen sind gewesen und jetzt ist das nicht mehr so aktuell in Erinnerung. Deshalb dieses Verwundern. Sie verwundern sich, ja, jetzt plötzlich passiert was Besonderes. Theoretisch ja. Vielleicht. Ja, vielleicht. Ich meine, wir gehen jetzt wieder so ein bisschen stark von unserem Weltbild heute aus. Wir sagen, ich erziehe unsere Kinder auch so, sag mir Bescheid, wenn du weggehst. Aber das ist natürlich keine biblische Anweisung. In der Bibel steht nicht ein Bibelvers, 3. Mose 5, Vers 10, wenn du von deinen Eltern weggehst, melde dich vorher ab. Ja, genau. Oder so. Das kann sein, vielleicht. Auf jeden Fall, in der Bibel steht das so nicht direkt drin, deshalb ist es jetzt nicht direkt Sünde, natürlich, weil er hätte es tun können. Klar, wir müssen nur sehen, das entspringt auch mehr dieser komplexen Welt unserer Zeit. Wenn du dir vorstellst, du bist in einem kleinen Dorf, da ziehen die ganze Zeit umher, dahin und dorthin. Die Eltern, die wissen, den Kindern kann nichts passieren. Da ist kein Autoverkehr, wo sie überfahren werden können. Da sind nicht viele fremde Leute, aber es gab nicht so viele Reisende, die herumgezogen sind. Das war nicht so notwendig wie heute. Damit will ich nicht sagen, dass er es nicht hätte tun können. Er hätte es tun können, warum er es nicht getan hat, müssen wir Jesus im Himmel mal fragen. Jesus, warum hast du als 12-Jähriger dich nicht bei deiner Mutter abgemeldet? Keine Ahnung.
Das hängt damit zusammen, weil die Eltern nicht die geistliche Einsicht gehabt hätten, ihn dort 1, 2 Tage noch zu lassen.
Wäre eine Möglichkeit.
Deswegen sagt, ein Nein brauche ich mir nicht holen, ich bleibe hier. Ich weiß, dass Gott das von ihr will, irgendwie wird das
hinterher
schon gerade.
Wäre eine Möglichkeit.
Darf ich dir viel Sinn, Kommentar zu geben?
Oh, bitte.
In 12 Jahren galt Jesus fast als Erwachsener und verbrachte daher einen großen Teil des Festes nicht zusammen mit seinen Eltern. Die Bilder reisten trotzdem aber Waren zu diesen Festen, um sich gegen Räuber entlang der Reiseroute zu schützen. Es war üblich, dass die Frauen und die Kinder im vorderen Teil der Karawane reisten, während die Männer am Schluss den Zug bildeten. Ein 12-jähriger Junge konnte sich bei beiden Gruppen anschließen und so vermutete sicher sowohl Maria als auch Josef, dass er sich bei den jeweils anderen Elternteilen verband. Doch als die Karawane Jerusalem verließ, blieb Jesus im Gespräch mit den jüdischen Lehrern vertieft zurück. Das haben wir wahrscheinlich noch nicht gemerkt.
Ja. Okay. Also jetzt haben wir eine Lösung dafür gehört, warum er möglicherweise ohne zu fragen da geblieben ist und noch eine andere gute Ergänzung dafür über den Aufbau der Karawane und was noch eine Ursache dafür sein könnte, dass sie spät gemerkt haben erst. Ja, dann kommen wir eigentlich zum nächsten Vers hier und dann steht nämlich, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan, hier wird nochmal bewusst betont, er ist seinen Eltern gehorsam und so. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Das wird uns auch betont. Da merken wir nicht wahrscheinlich, das ist die Quelle von Lukas. Ne? Der hat die Mutter befragt. Sie behielt es im Herzen, sie erinnerte sich jetzt danach dran. Später wieder. Da war doch damals schon als Zwölfjähriger. Da war er doch im Tempel und hat mit den Pharisäern gesprochen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Ja, das ist ja so ziemlich nochmal dasselbe, was wir in Vers 40 haben. In Vers 40 bezeichnet es einfach die Zeit von dem ersten Lebensjahr bis zum zwölften Lebensjahr. Und jetzt bezeichnet es die Zeit vom zwölften Lebensjahr bis zum Auftreten Jesu. Denn das, was jetzt kommt. Nicht? Deshalb wird jetzt auch gesagt, und Jesus. Und in Vers 40 steht, das Kind. Also jetzt ist er schon älter, jetzt er nimmt immer noch zu, Gott bereitet ihn immer noch vor. Und was wir schon hier merken, sehen, die Menschen haben das gemerkt. Hier steht ja nicht nur bei Gott. Gott sieht in seinem Herzen, dass sich was verändert, sondern die Menschen sehen das auch äußerlich. Und da merken wir, es gibt kein Auseinanderfallen von innerlich und äußerlich. Wenn Gott in uns wirkt, dann kommt das früher oder später auch an die Außenwelt. Ne? So wie bei Jesus hier. Na, und jetzt haben wir es doch noch hingekriegt, dass wir morgen bei Kapitel 3 weitermachen können.
Ich habe zu Vers 52 eine Frage. Im Zusammenhang mit Jesus, wie kann man da von Gnade reden? Das empfinde ich theologisch sehr unpassend und überflüssig. Gnade brauchen doch eigentlich nur Sünder.
Bei mir steht auch hier Wurm.
Ja.
Also nahmst du an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen.
Was sagen noch andere Bibelübersetzungen? Ja, genau, dieses Wort nämlich, das heißt eigentlich, das wird auch besucht, das ist das Wort, was wir kennen zum Beispiel bei Charisma, also das heißt Gabe Gottes, Zuwendung Gottes, das ist das, was dahinter steht. Also hier ist Gnade nicht gemeint als Vergebung der Sünde, sondern Gnade, Gott wendet sich ihm zu. Das ist stärker gemeint. Ja. Und insofern eben weist das nicht auf Sünde hin. Bitte? Ja, das ist dann natürlich eine Übertragung, nicht? Ja. Aber drückt durchaus aus, worum es eigentlich geht. Ja. Also Gott wendet sich ihm zu, Gott bereitet ihn vor für seinen Dienst und das ist sowohl intellektuell, das spricht die Weisheit an, und das ist die Herzensfrömmigkeit, das ist das, was da bewirkt wird, das soll ausgedrückt werden mit Gnade. Und die Menschen merken das, nicht? Also die Menschen bekommen das auch mit. Ja. Gut. Ich meine, wir können hier noch einige Anwendungen sehen. Wir können auch sagen, es ist für uns eine Herausforderung zu sagen, wir sind nie am Ende mit unserer geistlichen Entwicklung. Ne? Auch wenn ihr, was weiß ich, wir alt seid, zu sagen, nicht da ist das Ende erreicht, sondern wir können immer noch zunehmen, so wie selbst bei Jesus. Ne? Immer mehr Jesus näher kennenlernen, ihm ähnlicher werden. Ja, das ist eine wichtige Frage. Hier sehen wir wiederum, dass Gott es ganz ernst gemacht hat mit Jesus ist ganzer Mensch und ganzer Gott. Das heißt, als Gott natürlich hätte er nichts mehr lernen müssen. Aber als Gott hätte er auch nicht essen und trinken müssen, was er hier getan hat. Das heißt, das, was für uns manchmal schwierig nachzuvollziehen ist, ist, Jesus ist ganz Mensch und deshalb auch ganz versuchlich. Gott ist ja nicht versuchlich vom Teufel. Wir sehen wenig später jetzt von der Versuchung. Oder wo Jesus gelitten hat. Wie kann Gott leiden? Wie kann Gott sterben, selbst am Ende? Es geht ja gar nicht. Dann merken wir, das ist dieses, was wir nicht zusammenbringen können. Wir sagen, entweder Mensch oder Gott. Und hier sagt Gott, nein, er ist Gott. Aber das Besondere, das ist ja gerade der Kern der ganzen Heilsgeschichte ist, Gott wird Mensch. Das, was wir zu Weihnachten feiern. Deshalb ist ja eigentlich ein totales Wunder, ist gar nicht denkbar für uns. Weil wir denken, Gott, der schwebt doch irgendwo darüber. Der ist doch allmächtig und sterblich unberührbar irgendwie. Und das ist ja gerade ein Ausdruck seiner Liebe. Ich unterwerfe mich allen Bedingungen des Menschseins aus Liebe zu euch. Sozusagen wie irgendein ein Missionar, der jetzt sagt, ich will die Leute in Kalkutta missionieren. Jetzt könnte er das tun, er kommt, fährt dann mit seinem Mercedes herein, ich verteile ein paar Traktate, aber wenn du wirklich zeigen willst, dass du die Leute liebst, wie machst du das? Du lebst so, wie die Leute vor Ort leben. Du gehst da in eine Slumhütte, du isst so, lebst so, wie die tun. Und genau das tut Gott. Nur natürlich noch radikaler, weil das ist ja alles noch irdisch und menschlich. Hier ist ja noch viel mehr. Gott in seiner Herrlichkeit wird ganz Mensch. Aber das wird erst angenommen von den Leuten, wenn sie merken, du bist wirklich so wie sie. Wenn also Jesus jetzt einfach hier rumgespielt hätte, gesagt, ach, brauche ich nicht, lernen brauche ich nicht, Arbeit brauche ich nicht, ah, hier brauchst du einen Schrank machen, zack, zack, schnipp, ne, Schrank steht da und so. Er hätte das ja machen können, als Wunder. Ne? Aber das tut er gerade nicht, um sich ganz auf Menschsein einzulassen. sozusagen, dass die Menschen nicht sagen können, er hat wirklich gefühlt wie wir. Er wurde versucht wie wir. Er hat gemerkt, was Leiden ist, wie wir. Das heißt, es gibt, wie Paulus schreibt das auch, es gibt nichts, womit er nicht mitfühlen könnte, wie wir. Und deshalb nimmt er das alles auch durch. Also das heißt, er braucht auch diesen Lernprozess. Er sagt ja auch, er unterwirft sich Gott, er fragt Gott noch, wenn er ein Wunder tut, noch weiter, Gott, soll ich das tun, dann will. Er bittet Gott darum, das zu tun. Auch da, er will uns zum Vorbild sein. Alles, was er tut, ist so, wie Menschen es im Idealfall tun sollten. Und zum Vorbild, zur Herausforderung. Als ganz normaler Mensch. Aber dann sehen wir eben, dass eben doch nicht Mensch. Jetzt gab es einen langen Streit in der Theologiegeschichte auch. Die nannte sich nämlich Kenosis oder Krypsis. Sagt euch wahrscheinlich wenig. Und da haben sich Theologen lange gestritten, über viele Jahrzehnte hinweg gestritten, hat Jesus seine göttlichen Eigenschaften im Himmel zurückgelassen oder hat er sie nur nicht gebraucht? Also war es einmal, waren seine Eigenschaften verborgen oder waren sie im Himmel geblieben? Allerdings kann ich euch auch sagen, nach mehreren Jahrzehnten, sie haben sich nicht einigen können, die Theologen. Weil die Bibel keine klare Auskunft darüber gibt. Denn einerseits sehen wir ja, dass er bestimmte göttliche Eigenschaften gehabt hat, die allerdings auf Gott zurückführt. Manchmal tut Wunder. Aber er steht auch immer wieder, er bittet Gott darum. Bevor er das Brot austeilt für die 5000, das heißt, er bittet Gott darum, dass er das segnet und vermehrt. Also es ist dann wiederum, er erwartet von Gott, dass er das tut. Das ist Vorbild für uns. Dann sehen wir zum Beispiel, wenn gefragt wird, wann kommt der Sohn des Menschen wieder? Da sagt er, keiner weiß das, außer der Vater im Himmel. Jetzt können wir doch gleich sagen, ja bitte sehr, du bist doch Gott, das musst du so wissen. Und du und der Vater sind doch eins, sagst du doch. Und da merken wir wieder hier, er nimmt bewusst seine göttlichen Eigenschaften zurück, um uns ganz zu zeigen, ich bin einer von euch, ich bin auch Mensch. Und das ist ein bisschen problematisch manchmal für uns zusammenzubringen, aber es soll der Ausdruck der Liebe sein, Gott spielt uns nicht nur was vor, er will unser einer werden, damit wir wissen, wie sehr er uns liebt. Denn die Liebe war nicht nur der Tod am Kreuz, die Liebe war schon, auf die Erde zu kommen und zu leben wie wir. Da steht ja auch, er achtete es nicht für einen Raub, die Herrlichkeit zu verlassen, nicht? Sondern auf die Erde. Er wusste, dass uns zuliebe, das steckt mit dahinter. Genau, und zum Tod am Kreuz und so, ja. Und das heißt auch wieder, gehorsam Gott gegenüber. Das ist Gottes Plan und da ist gerade diese Spannung. Als Mensch hat er Angst davor, wie im Garten Gethsemane zu sterben. Als Gott kann man jetzt auch noch keine Angst haben, er weiß doch, er wird auferstehen. Ja, aber es ist Angst, weil er ein Mensch ist. Er weiß, die Schmerzen kommen auf ihn zu, die empfindet er auch als Mensch, er leidet als Mensch unter dem Verrat seiner Jünger, dass sie eben jetzt weggehen und keine Sendung hören. Das leidet er drunter als Mensch. Nicht? Und das ist eben dann, er da ist gehorsam, er ist bereit, so wie wir es tun sollen, auch ganz sich dem Willen Gottes hinzugeben. Ja. Ja. Das sage ich ja, ganzer Gott und ganzer Mensch. Können wir davon ausgehen? Tja, diese Frage will ich jetzt lieber nicht beantworten, nachdem die Theologen da viele Jahrzehnte gestritten haben. Nicht? Ich würde da lieber sagen, lasst uns hier Hermeneutik der Demut anwenden, wirkliche Demut. Und zwar einfach in Demut sagen, wenn Gott es uns nicht gesagt hat, dann wissen wir es nicht. Wir wissen, er hat Wunder getan aus der Kraft Gottes. Das steht da. Wir wissen nicht, ob die jetzt in dem Moment nur von Gott gekommen ist, die Kraft, oder ob er sie immer hatte. Das, was wir wissen, ist, er sagt, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also irgendwie, er ist Gott. Dann sehen wir aber auch, dass er sagt, ich muss gehorsam sein, ich ordne mich dem Vater unter, nur wenn du willst, dein Wille geschehe. Also er bittet ja, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Da merken wir totale Unterordnung unter dem Vater. Also nehmen wir einfach diese beiden Aussagen, auch wenn sie uns ein bisschen intellektuell ärgern, weil wir denken, ja, das ist ja nicht einer das oder das, nehmen wir die einfach und sagen, okay, wir werden das mal auf der Ebene Gottes verstehen. Jetzt scheint uns das ein bisschen komisch zu sein. Ein Beispiel aus der Naturwissenschaft, was ihr alle wahrscheinlich kennt, aber was mir dann manchmal hilft, ist so für ärgerliche Sachen, ist dieses Modell des Lichtes, nicht? Wo die Physiker sagen, Licht ist Photon und Licht ist elektromagnetische Schwingung und eigentlich wissen wir, elektromagnetische Schwingung ist Licht materiell, sondern das ist eben nur Schwingung. Aber eigentlich kann es nur beides sein. Eine Schwingung ist keine Materie, aber Materie ist eine Schwingung. Aber je nachdem, welche Beugungsversuche du mit dem Licht hast, kannst du feststellen, es ist Materie, also Teilchen, und es ist Welle. Und wenn ein Physiker, wenn du heute fasst, dann sagt einfach, ja, es ist beides. Oder es ist irgendwas, was wir nicht kennen. Genau, Bivalenz, es ist beides, nicht? Und da können wir sagen, das ist ja für uns mal ein Denkversuch, zu sagen, das ist bei Jesus auch so. je nachdem, wie wir ihn anschauen. Schauen wir ihn von der einen Seite an, dann ist er Schwingung, dann ist er Gott. Schauen wir von der anderen Seite an, ist er Teilchen, ist er Mensch. Nicht? Was jetzt nicht heißen soll, dass Gott Schwingung ist und der Mensch ein Teil. Aber einfach zu sehen, das sind Sachen, die scheinen widersprüchlich zu sein, aber weil wir einfach noch nicht begreifen, was die eigentliche Wirklichkeit dahinter ist. Und so, glaube ich, ist auch bei Jesus. Bei Jesus gehört beides zusammen. Wir sehen jetzt nur die beiden Sachen, wie bei der Physik, und wir wissen, irgendwie gehört es doch zusammen. Denn jeder von uns braucht die Augen aufmachen, wir sehen, Licht gibt es. Obwohl wir denken würden, ja eigentlich, das passt doch nicht zusammen. So. Und wenn das auch nur eine unvollkommene Lösung ist, aber zumindest eine, die uns vielleicht ein bisschen helfen kann, zu sagen, ja, es gibt auch in der Wirklichkeit, die wir erforschen können, Dinge, die scheinen widersprüchlich zu sein, und trotzdem wissen wir, sie sind da, auch wenn wir es nicht zusammenbringen. Jetzt waren hier mehrere Meldungen, ich weiß nicht, ich glaube, musste ich erstmal zum Schweigen verurteilen. Ich glaube, du warst Erster. Ah, bitte, also. Wer? Ach so. Also ich teile eure Mühe hier auch. Ich habe ja auch, wie du das sagst, Mühe damit. Deshalb habe ich auch einiges darüber geschrieben und so. Aber ich möchte festhalten einfach, was sagt die Bibel, wann bist du errettet und wann bist du Christ? Wann sagt sie das? Was bist du? Ja. Und das tut er. Also ist er mein Bruder. Ja, aber in der Bibel steht nicht, dass du alles in der Bibel für wahr halten musst und dann erst Christ wirst. Zum Glück nicht. Ich meine, es gibt einige Leute, die wissen gar nicht, wenn sie sich bekehren, was in der Bibel drin steht. Und die sind trotzdem bekehrt. Also das heißt, Bekehrung heißt einfach nur, ich erkenne Jesus als meinen Herrn an, ich bekenne meine Sünde und dann kehre ich um. Dass es natürlich Wachstum gibt und natürlich sollst du die Bibel als glaubwürdig akzeptieren. Bin ich ja vollkommen einig. Nur ich glaube nicht, dass das die Errettung ausmacht. Ich meine, wenn wir die Bibel ernst nehmen, steht da, wie du zu Jesus stehst, ob er deine Sünden vergeben hat, das entscheidet über Erretten oder... Natürlich soll es hinterher Wachstum geben, natürlich soll man das aberkannt werden, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass das Christsein ausmacht. Und deshalb, wenn ich sage, er ist mein Bruder, dann will ich damit einfach sagen, nach seinem Zeugnis ist er bekehrt, kennt er Jesus als seinen Erlöser und so weiter. Und das ist die eine Sache. Die andere Sache... genauso scharf argumentiere ich mit ihm, das habe ich ja getan schon und tue es immer wieder noch, wo ich sage, das halte ich für falsch, halte es auch für Bibelkritik. Und, aber trotzdem, ich glaube, die beiden Sachen sollten voneinander getrennt werden. Natürlich. Und er wird ja auch, es steht ja auch in den Pastoralbriefen, dass Paulus sagt, ein Lehrer empfängt ein umso härteres Urteil, weil er ja mit anderen verführt. Und das gilt natürlich auch in diesem Fall, ganz klar. Ja, aber das heißt nicht, dass er deshalb, meine ich nicht, dass er deshalb verloren geht, oder auch nicht, meine ich, dass er deshalb ungläubig ist. Das würde ich trotzdem voneinander trennen.
Aber ja, in der Bibel heißt es doch auch, die Absprüche machen vom Wort Gottes, die werden Gerichtsverfahren,
genau.
Und die Zulassen werden auch Gerichtsverfahren.
Ja.
Und das kann ja wohl mal so ein Ausmaß annehmen, wo nicht zurück sagt, es ist eine mindestens geistlich,
ja,
sehr gefährliche Entwicklung,
ja,
und muss halt eigentlich als solche auch gegenüber dem Gemeindevolk gekennzeichnet
sind. Ja.
Wir können aus freundlichen Menschenfreundlichkeit nicht so, sag ich mal, so ein intellektuelles Partisanentum.
Ja, ich bin ja vollkommen mit euch einverstanden. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich bin ja nicht der Vertreter der Hermeneutik der Demut. Ja, so, ne? Aber ich will einfach bloß, dass wir fair, brüderlich, ernsthaft damit umgehen. Das heißt für mich nicht Schwamm drüber, gar nicht. Sondern ich sage ja eher deutlich, auch in dem, was ich veröffentliche, aber sachlich. Also das heißt, ich polemisiere oder sowas nicht, sondern ich sage sachlich das und das und das halte ich für falsch. Und wir müssen Heinz Peter Hinckmann zugute halten, viele der Konsequenzen, die sich daraus ergeben, die zieht er ja noch nicht. Nur er bietet das Werkzeug dafür, dass man dahin kommt. Und das ist das Problem. Ich meine, wie der Trösch, ich euch gesagt habe, wenn der sagt, Kritik, Koalition, noch ist keine Bibelkritik da. Aber wenn du diese Methode anwendest, dann führt sie automatisch zur Bibelkritik. Und das ist das Problem.
Und dieses Vorwissen hat er. Das ist einfach eine Taktik, dass man mit Teilsiegen sich zufrieden gibt, weil ganzer Sieg auf einmal mit Glück
möglicherweise, da müsste ich jetzt in seinen Kopf reinschauen können. Ich kann nur beurteilen, was er sagt, nicht was dahinter steht, was er denkt. Und erst einmal will ich den Menschen das glauben, was sie sagen, wenn ich nicht eindeutige Urteile dagegen habe. Also ich bin gar nicht damit zufrieden. Ich denke auch, dass diese Frage nicht gelöst ist, sondern dass sie junge Leute verführt, auch zukünftige Prediger zu verführt, falsch an die Bibel ranzugehen. Ich kenne ja aus der Kirchengeschichte, die ich auch unterrichte, viele Beispiele, wo das so angefangen hat. Eines ist die kirchliche Hochschule in Bethel. Genauso hat das angefangen, da wurde auch von Knechtsgestalt der Schrift geredet. Das war nämlich damals durch den Magister Frey, nicht? Der hat damit angefangen, der war noch gläubig, der hat auch einige Kommentare geschrieben und so, da war oben so eine gelbe Reihe. Der Professor Külling an der FTA, der nannte das immer die gelbe Gefahr. Nicht? Also, einfach, weil er meinte nämlich, der ist fromm und das ist auch ja gut, aber er hat so langsam einfließend Bibelkritik und jetzt sind wir 50 Jahre nach dem Magister Frey und gehst du heute an die theologische Fakultät nach Bethel, da merkst du gar keinen Unterschied mehr zwischen Bibelkritik und was die da machen. Denn letztens haben sie neulich eine Professorin angestellt für feministische Theologie dort. Nicht? Ist gar kein Unterschied mehr, wenn du da bist. Und da merkt man 50 Jahre Entwicklung. Deshalb am Anfang, was der Frey gesagt hat, da konnte man bei manchen Sachen nichts sagen. Das war in Ordnung. Aber also der Ansatz... Genau. Ja, richtig, genau. Ach, du kennst ihn auch, ja?
Ja, ich habe ihn
da gesehen. Ach so. Die gelbe Gefahr.
Ich bin seit 20 Jahren ganz wenig, weil ich das gemerkt habe.
Genau, ja. Und das ist die Gefahr, die ich auch sehe. Ich sehe, wenn man an der Hermeneutik anfängt zu deuteln, so wie das der Herr Freiler getan hat, dann kommt das automatisch zu immer mehr Bibelkritik und genau das ist zum Beispiel in der kirchlichen Hochschule in Bethel passiert.
Der Freiler hat ja den Gröger nach seinem Tode fortgesetzt und der Gröger war ein sehr gesegneter Bibelausleger.
Ja, das war ja die Bibel lebt,
da
recht? Das,
ja, das kann man sehen, wie manche so im Leben läuft.
Ja.
Ja,
genau.
Weißt du denn, was dein Vorgänger, wie heißt
der
mal aus
der... Pflaum, Lienert Pflaum.
Weißt du, was der
hat? Ja, der lehnt das ab. Ich habe auch mit dem Pflaum gesprochen. Der lehnt das ab, ist traurig darüber und so. Und ja. Aber da spielen jetzt auch mehrere Sachen eine Rolle. Zum Beispiel, der Pflaum, obwohl er hier in der Hinsicht hermeneutisch klarstehend war, der war menschlich manchmal etwas schwierig. Der hat an manchen Leuten angeeckt, deshalb waren manche froh, als er gegangen ist, waren froh, weil der Heinz-Peter Hinckmann ist viel umgänglicher. Wenn man mit ihm spricht, der ist lieb und nett und so. Und deshalb sind viele, lassen sich schnell von dieser Sache überzeugen, weil er menschlich so nett ist. Und viele sind dann froh über ihn. Und das hat es sehr einfach gemacht, diese neue Hermeneutik dort einzuführen. Ne? Mit ihm habe ich nicht darüber gesprochen, weiß ich nicht.
Ich denke, die Sache, die wir auch ein bisschen so in die richtige Ecke stellen möchtest, ist einfach die, auf der einen Seite, so das, was jetzt hier so durchklingt, das können wir ja nicht stehen lassen und ein Entsetzen, was ja auch sicherlich berechtigt ist. Die andere Seite ist ja die, dass sich die Christenheit über diese Dinge ja auch sicherlich streitet. Mhm. Und das ist, finde ich, genauso eine schlechte Entwicklung und so ein schlechtes Zeugnis. Und bin dir dankbar, dass du dich ja jetzt auf diese Diskussion einlässt, aber ich für mich denke, hat eine ganz andere Aufgabe. Also ich denke, ich tue meine Sache in der Gemeinde und es ist gut, wenn Leute das einfach machen. Aber ich denke, das ist das, was du jetzt einfach so ein bisschen diese Zweideutigkeit. Wir sind auf der einen Seite entsetzt, auf der anderen Seite denke ich, ja.
Ja, unsere Verantwortung oder eures erstmal für euch in der Gemeinde. Und natürlich, wenn ihr solche Sachen hört und irgendwie hat damit zu tun, dann müsst ihr auch für eure Gemeinde entscheiden, wollen wir da mitmachen oder nicht? Wollen wir jemanden anstellen, der diese Überzeugung hat oder nicht? Wollen wir mit dem zusammenarbeiten, ja oder nein? Das sind dann Entscheidungen, die man konkret trifft. Oder wie geht ihr selbst mit der Bibel um? Natürlich auch. Und dafür ist natürlich manchmal auch wichtig, hilft das, wenn ich versuche, euch auf Dinge hinzuweisen, die ihr vielleicht selbst nur schwer erkennen würdet. Wie gesagt, weil Heinz Bethmann sich gut ausdrücken kann, weil er menschlich sehr umgänglich ist. Deshalb viele Leute, die kann er überzeugen, weil du nicht durchschaust, was steht dahinter. Du kennst nicht die Strategien von Bibelkritik, sagen wir, wie ich sie von der Universität kenne, wie ich so viele Bücher darüber gelesen habe und so weiter. Und deshalb versuche ich nur, was an die Hand zu geben, weil häufig so, selbst bei Bultmann, radikaler Bibelkritiker, ein typisches Beispiel, was ich aus der Kirchengeschichte jetzt kenne, der war ein Marburg-Professor und der hat da bei den Diakonissen gepredigt. Und der konnte so fromm predigen. Die waren alle begeistert von ihm. Weil sie nicht darauf geachtet haben, der hat zum Beispiel Ostern predigen können. Ja, und Jesus ist wirklich auferstanden und er ist ins Kerygma auferstanden. Und keine fromme Diakonisse wusste, was ein Kerygma ist, und dachten sie jetzt, ja, der ist auferstanden. Aber das Wesentliche haben sie mich übergangen. Nämlich Kerygma heißt die nachösterliche Predigt. Das heißt, Bultmann meinte, Jesus lebt in der Predigt weiter. Er ist eigentlich tot geblieben, im Grab vermodert, aber er lebt in der Predigt weiter. Und das ist eben das Gefährliche. Du hörst zu. Und weil die Begriffe